Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
Ich glaube, ich bin heute dran.
Ja, ich wollte auch gerade fragen.
Also gut, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Schröder und Sumunju. Diesmal wieder mit besserer Tonqualität. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Beim letzten Mal war es wirklich grottenschlecht. Es war wie eine Kriegsberichterstattung. Es war eine Kriegsberichterstattung, denn ich war im Krieg in Ulm. Und heute bin ich aber wieder an meinem Platz und ich glaube, es klingt auch dementsprechend wieder besser und immer gut klingt eigentlich der Mann auf dem anderen Ende der Leitung oder im anderen Ende der Leitung, Florian Schröder. Hallo Florian.
Hallo mein Lieber, darf man eigentlich noch in diesen Zeiten das Wort Ulm und das Wort Krieg in einem Satz bringen oder ist das schon politisch unkorrekt? Ich bin nicht ganz sicher, aber du klingst auf jeden Fall besser und es ist nur noch dieses normale leichte Rauschen da und ich glaube, bald wird man auch deinen Bart wieder hören. Bei mir ist immer so, ich tippe immer, wenn du die Aufnahme anfängst oder wenn unser Podcast anfängt, tippe ich immer, mit welchem Gerät du heute aufnimmst, weil wenn du mit deinem iPhone aufnimmst und mit deinem Headset, dann hört man früher oder später dieses sexy Rauschen deines Barts, wenn das Mikrofon des Headsets am Bart entlang fährt, während du es hältst und reflektierst.
Ja, das stimmt. Das mögen die Frauen auch besonders gerne. Da kratzt es dann woanders. Aber ich kann das ja mal erklären. Ich habe normalerweise ein Mikrofon von Radio 1 gestellt bekommen. Jetzt habe ich aber ein neues und ist ja eine Firma, die sich das teuer bezahlen lässt und deswegen neue Adapter auf den Markt bringt. Und das neue hat einen neuen Adapter und deswegen passt mein altes Mikrofon nicht mehr auf diesen Adapter. Wow. Und ja, das war das Problem in Ulm, das ist es heute immer noch. Aber wir haben ja auch nicht mehr lange. Das ist jetzt, wie viel haben wir noch? 4, 5 Folgen? Mhm, ist diese ganze Frage ja erledigt. By the way, wollen wir ganz kurz erwähnen, dass wir unseren Podcast, der ausgefallen ist im Juli, den Live-Podcast nachholen.
Ja, lass uns das tun. Wir sind seit, glaube ich, 2 oder 3 Tagen im Vorverkauf, aber es weiß noch gar niemand, weil wir sind in keinem offiziellen Programm des Tippi am Kanzleramt. Und deswegen können wir es jetzt heute exklusiv verkünden und ich finde, wir sollten es ein bisschen feierlich tun, oder? Dass wir noch einmal zusammen auf die Bühne gehen, richtig live vor Publikum und den Termin nachholen. Und zwar am Montag, dem
4. Dezember um 20 Uhr im Tippi am Kanzleramt in Berlin.
Genau, Karten gibt's ab jetzt, ist wirklich ein so Secret, so eine Art Secret-Termin, geheimer Spot, weil es in keinem Programmheft auftaucht, dadurch, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Termin festzulegen und überhaupt zu gucken, wann wir es machen. Jetzt haben wir den ausgesucht und jetzt sind wir am 4. Dezember da und ist wirklich nur für Hörer dieses Podcasts und für andere, die vielleicht zufällig auf der Homepage des Tippi vorbeigucken, sonst weiß es nämlich niemand, es wird auch niemand wissen.
Genau, und es ist auf jeden Fall die letzte Vorstellung, die wir gemeinsam geben. Es ist der letzte Podcast, den wir gemeinsam aufzeichnen. Und danach werden wir mal schauen, was passiert. Wir werden uns da schon was einfallen lassen.
Richtig? Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Ich freue mich auch drauf. Und dann sehen wir uns da. Und jetzt würde ich aber noch mal einmal kurz zurückgehen. Und zwar zum Thema. Du hast ja gerade gesagt, du hast das Neueste. Ich habe das nicht. Du bist da schneller. Ich bin da nicht so nerdy wie du. Ich warte immer. Ich nehme es immer dann, wenn es schon fast wieder Neues gibt. Und ich nehme auch nur jedes zweite, habe ich mir vor Jahren mal nicht ausgedacht, sondern ist einfach so passiert. Und deswegen bin ich immer noch beim, mit dem ich sehr zufrieden bin. Du hast jetzt offensichtlich das. Und da gibt's einen neuen Adapter. Ich hasse an ja zwei Dinge. Erstens, permanent neue Adapter. Also man ist erst damals von dieser normalen Klinke übergegangen auf. Das habe ich schon gehasst. Und jetzt gibt's offenbar einen neuen Adapter, sodass man alles, was man bisher hatte, an Ladegeräten und an anderen Adaptern, die man eh schon brauchte, um wiederum mit anderen Kabeln irgendwas zu verbinden, die alle kann man jetzt wegwerfen. Das heißt, es ist eine unfassbare Wegwerfgesellschaft. Im Zeitalter, in dem wir permanent über Umwelt und Müll reden, schafft es völlig unnötig, Müll zu produzieren und irgendwelche neuen Adapter und Klinken zu erfinden, die technisch in meinen Augen überhaupt kein Fortschritt sind, auch nicht in der Qualität, die aber ständig da drauf gepappt werden müssen. Was ist es jetzt beim?
Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es der europäischen Norm entsprechen soll und deswegen angeblich geändert wurde. Der große Nachteil, das sehe ich bei auch so wie du, ist erstmal, dass es sauteuer ist. Diese Endgeräte kosten ja mittlerweile, weiß ich nicht, 1500 Euro oder sowas. Mhm. Und wie du richtig sagst, man muss halt permanent, wenn man ein Gerät ändert, den Zugang zu allen Geräten dann mitändern. Die Adapter passen dann nicht mehr oder das, du musst die Daten irgendwie übertragen. Das ist bei gut. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Man schaltet einfach an und das neue Gerät übernimmt dann die alten Daten. Aber es ist natürlich echt sauteuer, aufwendig und ärgerlich.
Und ich habe jetzt gerade die Situation, dass ich jetzt in der vergangenen Woche auf Tour war und ich hatte sehr, sehr viele verschiedene Termine mit Buchmesse und Tourterminen abends und dann war ich sehr viel unterwegs und dann ist mir natürlich das passiert, was immer passiert, wenn man sehr viel in sehr vielen verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Ich habe das Ladecase meiner verloren. Und das ist mittlerweile wirklich fast nicht mehr zu kriegen. Also es ist unglaublich. Ich habe angerufen, habe gedacht, ja geil, ich wohne ja in Berlin, ich gehe eben in Store und dann kriege ich die wieder, dieses Ladecase. So, dann rufe ich also an im Store und sage, ja, ich würde gerne kurz vorbeikommen und so Ladecase wieder, damit die Dinger wieder funktionieren. Und dann sagt man mir am Montagmorgen um 10, ja, dann müssen Sie an die Bar. Der erste Termin an der Bar ist am Freitag. Sag ich, ey Leute, das ist doch ein normaler Gebrauchsgegenstand. Wieso kann ich nicht einfach vorbeikommen und kriege ein Ladecase? Ja, nee, dann müssen Sie erst an der Bar vorbeikommen. Was, sag mal ganz ehrlich, digitales Zeitalter. Eine Firma, die sich von schreibt, dass sie Digitalpioniere sind und dass sie wahnsinnig schnell sind, geben wir 4 Tage später einen Termin. So ein Ladecase muss doch mal eben kurz zu kriegen sein. Was ist denn das? Wieso sind die so langsam? Das ist doch Alltag. Und habe ich gesagt, sorry, ich arbeite mit den Dingern. Ja, ich habe erst am Freitag einen Termin. Und dann denkst du, hallo, da kann ich auch zurück an die Schreibmaschine, bevor ich mir irgendwie kaufe, für die ich dann keinen Ladecase kriege, die auch noch so gemacht sind, dass man das Ding permanent verliert.
Wobei, ich muss es den Service loben. Also ich bin eigentlich bisher sehr zufrieden gewesen. Es ist, wie du sagst, man bekommt schwer Termine, aber besonders die telefonische Beratung finde ich sehr gut. Und wenn du dann an einen Berater kommst in diesen Stores, ist der auch meistens sehr kompetent. Die wollen natürlich, dass du neue Geräte kaufst. Ne? Du sollst da kein Case kaufen, sondern direkt dir neu kaufen. Das ist doch logisch.
Ja, genau. Für einen doppelten Preis, aber das ist doch nicht Service. Service heißt doch, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und wie macht man den Kunden zufrieden? Indem man sagt, klar, sie haben das verloren, das kommt häufig vor. Kommen Sie schnell vorbei, kriegen Sie ein neues. Ich meine, ist mir völlig klar, dass man, wenn man sich irgendwie eine Beratung abholen will, dass man dann einen Termin macht und dass das Zeit braucht und dass man dann nicht einfach spontan vorbeilaufen kann. Aber für ein Ersatzladecase, da ist doch immer die Frage der Kundenzufriedenheit wichtig. Und was macht den Kunden happy, dass er das, was ihm gerade fehlt, schnell bekommt und nicht, dass er das Gefühl hat, er soll in Neuverkauf gepresst oder gequatscht werden. Das ist doch keine Kundenzufriedenheit, was die da machen.
Also mich wundert eher, dass du bei deiner Service-Mentalität noch mit der Bahn fährst. Das ist ja, wenn du dich schon über den Store beschwerst, dann musst du ja erst recht dich über die Bahn beschweren.
Ey, ja, aber es ist so uncool, sich über die Bahn zu beschweren. Aber es ist natürlich, es gibt so viel. Man könnte endlos. Ich hasse es wirklich. Ich hasse es zutiefst, Bahn zu fahren. Und ich liebe es eigentlich. Ich liebe es, aber ich hasse es. So kann man es zusammenfassen. Ja. Aber ich finde es so uncool, in der Öffentlichkeit über die Bahn sich zu beschweren, weil das machen alle. Und ich habe aber keine Alternative.
Ja, aber was soll ich denn tun? Nicht ohne Grund. Ich meine, die Bahn ist halt scheiße. Und man kommt kaum noch an. Es ist jedes Mal passiert irgendwas. Es ist super teuer. Service gleich null. Also warum soll man es dann nicht sagen?
Stimmt, also dann kann ich es ja mal sagen. Ich hatte zum Beispiel jetzt am Samstag, bin ich abends in Koblenz aufgetreten und war tagsüber auf der Buchmesse, wollte schön von Frankfurt nach Koblenz fahren, habe mir einen ICE rausgesucht, der durchfährt und dachte, oh, da setzt du dich entspannt hin, fährst los und dann fängst ja schon an, ab 14 Uhr alle 30 Minuten die Bahnseite zu aktualisieren, den DB-Navigator, um zu gucken, ist der Zug schon verspätet, muss ich doch einen früher nehmen? Man ist ja schon Stunden vorher innerlich nervös. Also habe ich geguckt, habe gesehen, ach nee, der kommt pünktlich, der kommt zwar aus Wien, dachte ich schon, oh scheiße, aus Wien, das wird sicher nichts bis Frankfurt. Und dann habe ich das schon verfolgt und dachte so, hey, der ist pünktlich. Bis so eine Stunde vorher dachte ich, ach Mensch, das wird ja richtig entspannt heute. Wenn der jetzt noch keine Verspätung hat, dann holt er sich auch keine mehr. War ich am Frankfurter Hauptbahnhof, stehe da und wirklich 10 Minuten bevor der einfahren sollte, halbe Stunde später. Als er einfahren sollte, Stunde später. Boah. Und dann stand ich da und bin dann in Frankfurt ins Taxi gestiegen und bin dann in so einer ähnlichen Aktion, wie du schon mal erzählt hast, bin dann mit dem Taxi von Frankfurt nach Limburg gefahren, um mich dort von einem meiner Mitarbeiter, von meinem Tourbegleiter abholen zu lassen. Wir haben wirklich wie so Drogendealer eine Raststätte ausgemacht, wo der Taxifahrer rausfährt und wo mein Techniker rausfährt, um mich einzusammeln. Und dann und mein Techniker sagt, hier, da ist eine Raststätte, Limburg Süd, da ist eine Raststätte, da fahren wir raus. Und dann haben wir beide uns über WhatsApp Live-Standorte geschickt, da hat er gesehen, wo ich im Taxi saß. Ich habe zum Taxifahrer gesagt, ich muss zum Auftritt, fahren Sie schneller, los, fahren Sie noch schneller. Und er war wirklich super und hat das gnadenlos ausgenutzt. Und ich habe mal wieder gedacht, danke FDP, dass wir kein Tempolimit haben, sonst wäre ich gar nicht mit zum Auftritt gekommen. Und dann ist mein Techniker, weil ich nicht bedacht, ist natürlich in die Gegenrichtung gefahren und ist erstmal an der Raststätte vorbeigefahren. Und dann habe ich so gesehen, wie wir auf dem Live-Standort bei WhatsApp einander näher kamen. Und ist mein Techniker in die Gegenrichtung an mir vorbeigefahren. Da habe ich gesagt, du fährst an mir vorbei. Und er, ja, was soll ich tun? Ich habe keine Ausfahrt. Ich muss auf die andere Seite kommen. Wie soll ich denn machen? Da habe ich gesagt, ja, wo ist denn die nächste Ausfahrt? 30 Kilometer weiter. Ich sage, scheiße, dann schaffen wir es nicht. Da hätte ich ja gleich mit dem Taxi bis Koblenz fahren können. Und ja, ich drehe gleich um und so. Und dann hat er tatsächlich noch eine Ausfahrt gefunden. Kam dann, ich stand da wirklich zwischen den ganzen LKWs, wirklich bestellt und nicht abgeholt, stand ich da rum, 10 Minuten in der Kälte, abends um 7:30, guckte doof in der Gegend rum und kam mir wirklich so verlassen vor, dass ich dachte, wie so ein schlechter Kurier stand ich an dieser Raststätte und dann fuhr er vor und dann sind wir hingefahren und 7:55 war ich da und 8:08 stand ich auf der Bühne. Das ist das Ergebnis, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist.
Ja, apropos FDP, ich habe gesehen, du klüngelst mit Marie-Agnes Strack-Pimmelmann.
Ja, habe ich auf der Buchmesse getroffen. Das war eine sehr lustige Begegnung. Ich hatte eine Signierstunde auf dem Stand meines Verlags bei DTV auf der Buchmesse und ich saß ich da rum die ganze Zeit und dann habe ich einfach am Anfang, als es losging, habe ich einfach angefangen Instagram-Videos zu machen, einfach weil ich Bock hatte und dann habe ich die Instagram-Videos gemacht, eins nach dem anderen und saß da rum und dann habe ich irgendwann mit den ganzen Leuten, die vorbeikamen und ein Buch von mir gekauft haben oder sonst irgendwie Fotos und Selfies machen wollten, habe ich dann einfach Videos gemacht und das ging eigentlich ganz, es hat mir richtig Spaß gemacht, es war einfach Blödsinn, totaler Blödsinn, ab und zu habe ich wieder selber was erzählt, dann war meine Signierstunde zu Ende und dann gibt es so einen Backstage-Bereich da auf der Buchmesse, jeder Verlag, der da einen Stand hat, hat natürlich auch so ein paar Räume, wo die ganzen Bücher lagern und wo es irgendwie belegte Brötchen gibt und dann ging ich dahinter und ich konnte es kaum fassen, aber die Markus Lanz Grillmeisterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann saß bei meinem Verlag im Backstage-Bereich. Und dann habe ich gesagt, oh, Frau Strack-Zimmermann, schön, dass Sie da sind. Ich bin hier noch im Instagram-Modus. Lassen Sie uns noch mal gleich ein kleines Video machen. Und dann konnte sie gar nicht fliehen und schon war sie bei mir vor der Kamera.
Das Ding bei Markus Lanz hast du gesehen wahrscheinlich?
Mhm, ne? Habe ich gesehen, ja.
Und wie fandest du, sagst Grillmeisterin? Ich hatte ja zwei Punkte, die ich ihr gesagt hätte. Und da fand ich Lanz ein bisschen träge diesmal. Also beim einen hat das funktioniert. Ja, fand ich auch. Mhm. Er war sehr angefressen und sehr vorsichtig, weil er offensichtlich große Angst vor diesem Vorwurf hat. Also ich habe mich eins gefragt. Das Argument eins hat er ja gebracht. Er hat gesagt, sie haben noch selbst getwittert, als der Bombenangriff, der vermeintlich russische, auf Polen war. Dem hat sie gekontert, wie ich finde, nicht besonders glaubwürdig. Das Zweite, was ich ihr gesagt hätte, wäre, wenn sie doch schon fordert, genau zu sein in Sachen Antisemitismus, wie kann sie dann für Waffenlieferungen in die Ukraine sein, wenn Bandera dort immer noch verehrt wird, der maßgeblich an Mord an Juden beteiligt war? Also da ist sie dann plötzlich sehr ungenau, hat aber Lanz leider nicht gesagt.
Nee, da fand ich Markus auch erstaunlich defensiv und man hat wirklich gemerkt, dass ihn das anfasst und dass er damit nicht gerechnet hat und es war so eine Gap zwischen der Art und Weise, wie er sonst die Leute grillt und wie gut er ja auch vorbereitet ist und wie er genau weiß, wie er ein Gespräch aufbaut und wie er die Leute in die Ecke treibt, in der er die Gäste haben will. Und jetzt umgekehrt, ich fand ihn ein bisschen unsportlich, so kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Ich habe ihn eigentlich eher immer als jemanden kennengelernt, der Spaß an sowas hat, aber man merkte, wie ihm die Kontrolle entglitt und ich fand auch dieses Gegenargument mit, ja, sie haben doch selber, da fand ich natürlich ihr Argument, das ist jetzt Whataboutism, wiederum ziemlich überzeugend, weil warum spielt er das so zurück? Ja, sie machen es auch nicht besser. Das war so ein bisschen kindisch. Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, Frau Strack-Zimmermann, gut, dass Sie das sagen, aber wenn Sie Kritik haben an meinem Podcast-Partner, dann wenden Sie sich bitte an ihn. Die Worte waren von ihm, nicht von mir. Ich kann Ihnen aber versichern, er ist kein Antisemit. Und wenn Sie die nächste Folge hören, dann werden Sie auch hören, dass wir da nochmal drüber reden. Ende der Debatte. Debatte. Ansonsten sind sie in meiner Sendung. Und er hat sich da in so ein Gefecht bringen lassen, hat dabei weder seinen Podcast-Partner entweder in Schutz genommen oder nicht in Schutz genommen, egal wie er sich dazu verhalten will. Aber dadurch geriet er in eine ganz unangenehme Defensive.
Sehe ich zu Teilen genauso. Also er hätte sagen müssen, hier ist meine Sendung und nicht ihre Sendung. Und wir tauschen jetzt auch nicht die Stühle, sondern sie antworten auf meine Fragen oder sie gehen. Punkt. Ich fand nicht, dass das Whataboutism war. Ich fand, dass das Argument schon berechtigt war. Aber es kam halt im Affekt und du merktest, er wollte eigentlich ablenken. Und er hätte, da gebe ich dir recht, das Ding auch ruhig auf sich ziehen können und sagen können, ey, da ist uns einfach ein dummer Fehler passiert. Und sie wissen doch ganz genau, dass wir nicht antisemitisch sind. Warum unterstellen Sie das jetzt? Also das ist doch einfach, das ist doch durchschaubar. Zumal, wie gesagt, ich hätte das Bandera-Argument gebracht. Ich hätte gesagt, wenn es um Genauigkeit geht, was ist dann mit Bandera? Was ist mit der Ukraine? Was ist mit ihrer Solidarität zu einem Regime oder zu einer Regierung, die ja auch nachweislich korrupt ist? Aber gut, wir sind nicht Lanz, wir sind nicht Precht. Nur um nochmal auf Precht und Lanz zu sprechen zu kommen, hast du die Entschuldigungssendung gehört?
Die habe ich noch nicht gehört, nein, ich habe nur drüber gelesen.
Ja, die war letztendlich. Also ich sag's mal so, ich habe überhaupt nichts gegen Richard David Precht. Ich finde, er ist ein kluger Mann, er mag eitel sein und das mag manchen Menschen unangenehm aufstoßen. Gut, alles persönliche Meinung. Aber die Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit jetzt dargestellt wurde und wie auch vom Spiegel bis zu wohin auch immer mit ihm abgerechnet wurde, das hatte schon was sehr Ungerechtes. Und ich glaube, da spielen auch persönliche Motive eine große Rolle, gerade beim Spiegel. Dennoch muss ich aber sagen, dass seine Rechtfertigung und seine Entschuldigung auch nicht besonders klug war. Also sich das ständige Rekurrieren auf, ja, ich habe doch nachgewiesen durch viele Gespräche und viele Bücher, die ich gelesen habe und Publikationen, dass ich niemals Antisemit bin. Das ist so dieses typische, diesen Token, den man sich dann zurechtlegt in dem Moment, wo man angegriffen wird. Wie, ich habe ja auch viele schwarze Freunde oder viele meiner Freunde sind ja auch Juden. Das befreit dich aber nicht von dem Vorwurf, ungenau zu sein und da antisemitische Stereotypen bedient zu haben. Und da gebe ich Marie-Agnes Strack-Zimmermann recht, das waren hundertprozentig antisemitische Stereotype, die er da bedient hat. Und er sagt dann in der Sendung, ja, er wäre da unaufmerksam gewesen und unkonzentriert. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Jemand, der ein Profi ist, der jeden Abend mit Leuten diskutiert und ganz genau aufpasst, wann er reingeht und nicht, und der sogar bekannt ist dafür, dass er unterbricht, wenn ihm was nicht passt, der ist plötzlich unkonzentriert bei einer Sache, die total heikel ist. Also das war eine Schutzbehauptung. Und da würde ich doch lieber an deren Stelle, statt so eine Sendung zu machen, mit 15 Minuten Rechtfertigungsarie sagen, Leute, da haben wir Scheiße gebaut. Es war einfach Kacke, es tut uns leid, machen wir nie mehr wieder, Auspunkt vorbei.
Ja, ja, es ging in so eine Rechtfertigungsschleife, wo ich mich dann fragte, warum eigentlich? Also gerade Lanz, der auf Präzision sehr viel Wert legt, sitzt dann plötzlich da und sagt, aha, 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 und macht eigentlich gar nichts, so als hätte er sich gedacht, komm, diese Woche lasse ich mal den Richard machen. Ich sag dann ja, der wird das Ding schon schaukeln heute, und von Israel hat er sowieso mehr Ahnung. Aber ja, ich bin da oft nicht sicher. Er hat, glaube ich, vielleicht macht er auch einfach zu viel und ist deswegen ein bisschen unkonzentriert. Aber ich habe den Eindruck, dass er diese Rollen auch nicht auseinanderhalten kann. Ich meine, man kann natürlich Marie-Agnes vorwerfen, dass sie ihn dafür haftbar machen will.
Duzt ihr euch?
Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Das habe ich jetzt aus Spaß gesagt. Nein, okay. Niemals Politiker duzen. Wo kommen wir denn dahin? Nein, sie, aber man kann es natürlich schon verstehen. Was ich sagen wollte, ist, es war ein bisschen doof, dass sie ihn dafür in Haftung genommen hat, weil es sind ja immer noch zwei Einzelpersonen, zwei einzelne Künstler, Protagonisten, was auch immer. Und dann hätte auch einfach sagen können, wenn Sie Kritiker an Richard David Precht haben, der hat eine Sendung auch hier im ZDF, gebe gerne die Nummer der Redaktion weiter, da können Sie sich dort bewerben und vielleicht mit ihm sprechen, aber nicht mit mir. Und das ist so ein bisschen diese Stellvertreterbetroffenheit in dieser Stellvertreterangriff, den ich dann immer ein bisschen doof finde. Übrigens, Fun Fact am Rande, warte mal, muss mir kurz, so, Fun Fact am Rande, nachdem die Kamera aus war, habe ich zu Frau Strack-Zimmermann gesagt, aber ich fand es doch cool, dass Markus Lanz die Debatte geführt hat in der Sendung. Ich meine, es war kein Publikum dabei, andere wären unsouveräner gewesen und hätten gesagt, das schneiden wir aber raus. Weil man überzieht ja auch gerne mal bei so einer Aufzeichnung, damit man safe ist, und gerade Lanz macht es auch manchmal, und er hat sich dem gestellt, und dann sagte sie, ja nee, er konnte ja gar nichts mehr schneiden, weil, Achtung, da schließt sich der Kreis, weil die Gäste aufgrund von Bahnverspätungen so spät ankam, dass die Aufzeichnung so spät losging, dass die gerade zu Ende war, als die Sendung schon auf Sendung gehen musste. Das heißt, die hatten die gerade im Kasten, die ging schnell nach Mainz und wurde versendet. Das heißt, es gab überhaupt keinen Space mehr, um irgendwas rauszuschneiden, selbst wenn er das gewollt hätte.
Ja, gut, also ich finde die Strack-Zimmermann nervig. Sie ist eine Waffenlobbyistin, die gerne das tarnt, so als Liberalismus und dann immer so jovial auf jugendlich macht. Ich fand ihren Versuch, Lanz da aus der Fassung zu bringen, jetzt auch nicht unbedingt gelungen. Lanz war ziemlich unsicher, das fand ich überraschend, aber kann sein, dass du recht hast, dass er da auch ein bisschen überfordert war oder überrumpelt war. Dennoch muss ich ein Kompliment machen. Also ich finde, dass Markus Lanz in den letzten 2 Jahren, insbesondere seitdem seine Sendung keine Zuschauer mehr hat, also vor Ort live, sich sehr verbessert hat. Und ich finde, dass er ein kluger Mann ist. Ersten Absatz des besagten Podcasts, in dem es um die Antisemitismusvorwürfe ging, sehr, sehr gut. Da hat Markus Lanz seine Erfahrung geschildert aus Gaza und ich finde, das hat er sehr anschaulich gemacht und ich war auch sehr überrascht, wie sachlich er das gemacht hat, also ohne tendenziös zu sein und trotzdem hat er Position bezogen und da würde ich gleich gerne auch mit dir nochmal drüber sprechen, nämlich den Vorwurf, den wir ja auch hier gemacht haben, dass die intellektuelle Linke im Moment auffällig laut schweigt zum Thema Nahe Osten. Aber um das abzuschließen, also ich bin kein Fan von Strack-Zimmermann, ich finde, sie hat sich da ein bisschen besser verkauft, als sie ist. Es gab eine Situation, in der Lanz überfordert zu sein schien und trotzdem merkst du ja auch bei ihr, an ihrem nervösen Tick, den sie hat. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Sie guckt dann immer so nach oben, dass sie auch sehr aufgeregt und nervös war und dass sie wusste, dass sie damit vielleicht was lostritt, was auch bei ihr irgendwann wieder landen könnte. Denn ihr Verhalten ist nicht weniger widersprüchlich als das, was sie Lanz und Precht vorgeworfen hat.
Ja. Na klar, aber das ist ja bei allen so. Also wer hat da wirklich eine weiße Weste? Wo ist nicht bei jedem ein Widerspruch, der irgendwie da ist? Also insofern, ich fand's gut, ich fand's mutig, dass sie ihn damit konfrontiert hat. Ich finde auch, dass das Lanz einen sehr, sehr guten Job macht und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man manchmal auch in einem Podcast oder in einem anderen Moment einen schwachen Moment hat oder irgendwas sagt oder reagiert, wie man es dann später bereut. Das ist menschlich, das gehört dazu. Lanz macht eine sehr gute Sendung. Und ist wirklich in den letzten, ich gucke ihn wirklich gerne, ich habe Spaß dazu zu gucken. Ich habe auch Spaß, wie er die Leute grillt und wie er es macht. Und ich finde, er ist da sehr pointiert, sehr schlagfertig, wirklich gut vorbereitet, hat ein Anliegen. Und ich mag das auch, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und dabei bleibe ich auch. Ich mag auch, dass er sich so persönlich einbezieht und dass er auch selbst immer eine Position hat. Egal, ob das dann seine eigene ist oder nicht, aber auch sehr konsequent eine Gegenposition einnimmt. Das macht es schnell, das macht es unterhaltsam und da merkt man einfach, da ist jemand, der sich mit den Themen auseinandersetzt und auch sich selber dahin bringt, dass er zu einer Haltung kommt und nicht nur zum nachfragenden Interviewer wird.
Ja, und da muss man sagen, gibt es natürlich auch etwas, was die Kommentierenden vielleicht außer Acht lassen oder was sie unterschätzen. Ein Podcast ist ja improvisiert. Wir sprechen hier frei. Und wir beziehen unser Wissen aus dem, was wir irgendwann mal gelesen und gelernt haben. Aber das immer 1:1 korrekt zu reproduzieren, hieße entweder mit einer Recherche vorher sich vorzubereiten, was wir ja auch nicht tun, weil wir spontan sein wollen. Und ich finde, das ist auch der Vorteil dieses Podcasts, dass wir es sind. Und zum anderen können wir jetzt auch nicht bei jeder Aussage, die wir machen, mit einem Rechner daneben sitzen oder einem iPad und überprüfen, ob die Zahlen, die Daten, die wir sagen, immer richtig sind. Wir beschränken uns darauf, und das finde ich reicht auch aus, bei den folgenden Episoden zu sagen, da haben wir uns vertan oder das war nicht ganz so genau und dann korrigieren wir uns auch und das muss man Lanz und Precht vielleicht auch zu ihrer Rechtfertigung zugute halten. Sie reden da über sehr komplexe Dinge und sie tun das auf eine sehr kluge Art und Weise und sie machen das auch oft sehr differenziert. Deswegen ist für mich Richard David Precht auch da unnötigerweise im Fokus und wird von Leuten angegriffen, die so tun, als hätten die sie Weisheit mit Löffeln gefressen, obwohl sie ja oft aus dem Hinterhalt agieren und nicht in der Drucksituation sind, vor einem Mikrofon zu sitzen und vielleicht sogar unvorbereitet etwas sagen zu müssen. Und trotzdem gibt's an diesem Podcast ein paar Stellen, ich habe es auch nochmal nachgehört, die wirklich ein bisschen heikel sind und wo ich mich frage, warum Precht sich da überhaupt so weit rausgewagt hat. Also man kann ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Oder ich habe keine Ahnung über den orthodoxen, über orthodoxes Judentum. Und deswegen streiche ich jetzt hier mal die Segel und tu nicht so, als ob. Und dann sowas zu sagen und dann auch noch mit diesen Begriffen zu belegen, ist halt nicht nur heikel, sondern da hat Strack-Zimmermann recht. Es ist auch der Transport von antisemitischen Stereotypen, egal ob man selbst diese Absicht hat oder nicht.
Ja, ich glaube, das ist viel eher eine Erklärung. Ich glaube, natürlich ist Richard David Precht alles andere als ein Antisemit. Das ist ein aufgeklärter Denker. Ich glaube, das Problem liegt in einem Zwang, zu allem etwas sagen zu müssen und dauernd kompetent wirken zu müssen. Und das hat Richard David Precht in sehr unangenehmer Art, nämlich bei allem als der Superexperte aufzutreten. Statt auch mal einfach zu sagen, das ist nicht mein Feld. Also, das haben wir ja hier auch. Es gibt einfach Bereiche, wo du mehr weißt als ich. Ich kann bei bestimmten Themen, wenn es um die Türkei geht, wenn du manche historische Thesen aufstellst, dein historisches Wissen ist super gut, da kann ich nicht mithalten. Da höre ich aber einfach interessiert zu. Da will ich auch gar nicht mithalten, sondern da versuche ich von dir zu lernen. In anderen Feldern weiß ich wieder mehr. Und man muss auch nicht immer zu allem eine Meinung haben. Ne? Gerade in der Ostkonflikt, ich kann über die Genese dieses Konflikts, weiß ich einiges, fühle mich aber nicht berufen, historische Proseminare zu halten, also lasse ich es bleiben. Und man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Es gibt Bereiche, da ist man stärker, da ist man schwächer, aber dieses andauernde, ich weiß alles und ich sag's auch, und das führt zu so einer Thesendiktatur, in der man dann eben gerade in Ermangelung eines fundierten Wissens eben im Zweifel auf irgendwas zurückgreift und den Holzhammer rausholt, statt einfach zu sagen, I don't know, aber ich weiß zu dem Thema dies und jenes. Und dann kommt sowas bei raus.
Ja, und es ist ja auch oft so, auch bei uns, dass man sich irgendwann mal Wissen angeeignet hat, aber dieses Wissen nicht haltbar ist. Also das braucht ja auch eine Erneuerung. Und wenn man dann spontan in ein Thema einsteigt und das Repertoire, aus dem man schöpft, aber schon ein bisschen abgestanden ist, dann muss man entweder die Klappe halten und sagen, muss ich nochmal nachlesen, weiß ich nicht, habe ich irgendwann mal gewusst. Oder man muss in dem Moment, in dem man es sagt, es überprüfen. Aber ich glaube, bei Precht, ich möchte mir nicht anmaßen, über ihn jetzt irgendein Urteil zu fällen, spielt auch eine gewisse Portion Narzissmus eine Rolle. Ich glaube, dass er ein Mensch ist, der sich selbst auch sehr gerne reden hört, was nicht verwerflich ist, das tun wir ja auch. Und dass er ein sehr gebildeter Mensch ist und sich manchmal, glaube ich, aber auch einbildet, gebildet zu sein. Und das ist dann vielleicht der schmale Grat zwischen Einbildung und tatsächlicher Bildung, der den Menschen so ein bisschen arrogant oder ein bisschen besserwisserisch vorkommt. Und trotzdem finde ich aber, es darf er nicht Zielscheibe sein. Also ich finde, man kann ihn kritisieren, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Man kann sagen, da hat er was falsch gesagt oder da ist er übers Ziel hinausgeschossen. Aber er ist ja, so wie Dieter Nuhr auch, so eine Symbolfigur geworden. Also es ist ja wirklich ein Schlagbeutel mittlerweile. Kaum sagt Richard David Precht irgendetwas, ist er schon Platz 1 in den Twitter-Trends. Und das finde ich gerade in Bezug auf unsere Diskussionskultur heute nicht gut und nicht angemessen. Ich finde, wir müssen auch Menschen wie Richard David Precht ihr Podium lassen. Und wenn wir andere und bessere Argumente haben oder wenn uns auffällt, dass er irgendetwas sagt, was uns nicht passt oder was nicht richtig ist, uns auf dieser Ebene ihm gegenüberstellen und nicht durch Verunglimpfung. Und vieles, was ich gelesen habe, auch in namhaften Magazinen und Zeitungen, war immer auch mit einer gewissen Portion Verunglimpfung gepaart. Und das finde ich eben nicht in Ordnung.
Gut, damit haben wir das Thema, glaube ich, abgeschlossen.
Genau.
Dann, was haben wir noch auf dem Zettel?
Ganz viel.
Ich auch.
Also erstens, also
fang du mal an. Ich hab noch eine Sache nachher, aber fang du mal an.
Ich werf gleich mehrere Sachen in die Runde. Das Schweigen der Intellektuellen zum Nahostkonflikt, dann die neue Sendung von Florian Schröder und dann Pressekonferenz Sarah Wagenknecht zur Gründung der Partei. Eben noch geguckt.
Schön. Wunderbar, das ist sehr schön. So, ich hatte auf dem Zettel Sarah Wagenknecht, Ich da hatte fast die Befürchtung, dass du heute den Podcast verschiebst, weil sie ja gleichzeitig werden wir aufnehmen, ihre neue Partei vorstellt. Ich dachte, hast du vielleicht jetzt einen wichtigen Termin, aber offensichtlich nicht, was mich ein bisschen beruhigt. Darüber können wir gern sprechen und das Schweigen der Intellektuellen auch. Der Typ dazwischen, den du genannt hast mit der Sendung, weiß ich jetzt nicht, den kenne ich nicht so gut und über Kollegen will ich auch gar nicht so reden, aber wir können über alles drei sprechen. Ich will dich nachher noch mit einer moralischen Frage konfrontieren, die ich mir selbst gestellt habe aufgrund eines Erlebnisses in der vergangenen Woche. Und es ist ein sehr heikles Thema, aber ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Es ist eine Geschichte aus dem Leben, die mir tatsächlich passiert ist.
Super. Also wir werden auf jeden Fall über alle diese Themen sprechen. Der Podcast kann heute ruhig 2 Stunden dauern, ist mir egal, weil ich finde alle Themen richtig. Lass uns mit dem Thema anfangen, was am schnellsten abgehandelt werden kann, deine neue Sendung.
Gut, bitte.
Gestattest du mir eine ehrliche, offene und trotzdem sehr freundschaftliche Kritik?
Oh ja, sehr gerne. Es war eine erste Sendung und in einer ersten Sendung
rechtfertige ich dich, bevor ich was gesagt habe.
Ich bin schon im Richard David Precht-Style. Los, fang an.
Also zunächst mal möchte ich dir gratulieren. Ich finde, du hast im Moment eine super Phase. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Dein Buch, was mir sehr gut gefällt. Und alles andere, was du gerade machst, auch in der Öffentlichkeit, Interviews, die du gibst, finde ich sehr gehaltvoll. Und endlich mal so, dass ich das Gefühl habe, der Mensch, den ich kannte, der Privatmensch, repräsentiert sich auch in der Öffentlichkeit so, wie er wirklich ist. Und dazu gehört in deiner neuen Sendung auch, dass du keinen Anzug mehr trägst. Da muss ich dich wirklich beglückwünschen. Das habe ich dir immer gesagt. Und du machst es jetzt endlich mal und du kommst viel, viel nahbarer rüber. Fast schon sympathisch. Ein bisschen ironisch muss ich sein, sonst ist es wirklich Geschleime. Du musst dir leider diesen Harald Schmidt-Duktus noch ein bisschen abgewöhnen. Du bist immer noch ein bisschen im Harald Schmidt-Modus. Sprich, du trommelst auf dem Schreibtisch rum und dann diese Gesten, diese Hände, die du auseinanderklappst und dann wieder zusammen. Das ist mir noch zu viel Harald Schmidt, zu wenig Florian Schröder. Ein paar Dinge habe ich an der Sendung nicht verstanden. Da wollte ich dich auch fragen. Warum steht das Publikum die ganze Zeit und es passiert nichts damit? Warum macht ihr einen Einspieler, der 10 Minuten geht, um dann am Ende im Zeitraffer zuzugeben, dass euch der Einspieler selbst zu lang war? Und warum ist das Thema, das Monothema finde ich gut. Ich finde, es ist auch ein gutes Thema, aber die Ironie ist von Anfang an klar. Und warum geht ihr das Thema nicht so an, dass mir als Zuschauer selbst überlassen bleibt, darüber zu urteilen, ob ihr es nun ironisch meint oder nicht? Das sind die Fragen.
Sehr gute Fragen, auch tolle Fragen, sehr gute, sehr produktive Fragen. Also zunächst, dass du das T-Shirt so gut findest, ist schön, aber war tatsächlich aus dem Inhalt der Sendung entstanden, nämlich der Behauptung oder der ironischen Behauptung, dass ich jetzt ein neuer Mann werde und dass ich jetzt endlich alles verstanden habe und deswegen jetzt ein anderer Mensch werde und jetzt die erste Sendung nach langer Pause mache. Da war es aufgrund des Themas und aufgrund der Pause richtig, ein T-Shirt zu tragen und sich komplett umzustylen. Ich selber muss sagen, es hat intern für kontroverse Debatten gesorgt, weil es eine breite Front gibt, insbesondere auf Seiten des Senders, der ARD, die das leider genauso sagen wie du und so gut finden, dass die das am liebsten wiederhaben wollen, während ich das gar nicht so unbedingt wiederhaben will, weil ich glaube, die Nahbarkeit ist eine ganz andere Frage und die hängt nicht von Klamotten ab. Mir war das zu privat. Du weißt, dass ich das sehr trenne und dass ich mich bewusst im Anzug kleide in der Öffentlichkeit, auch weil ich mich darin wohlfühle und weil es ein Teil von mir ist, Teil meiner öffentlichen Person. Und in den anderen Interviews, die ich diese Woche so gegeben habe, die du angesprochen hast, war ich ja auch wieder im Anzug. Und trotzdem sagst du, ich war sehr viel nahbarer und es war endlich der zu sehen, den du auch kanntest, worin ich mich übrigens auch sehr wohlfühle. Und dass es nicht mehr so distanziert ist, dass ich da einfach einen Schritt weitergegangen bin mit mir selbst und mich mit mir selbst sehr wohlfühle und auch in der Phase mit dem Buch und so. Das hilft, diese Nahbarkeit herzustellen, die ja auch eigentlich da ist. Das andere war ja auch viel Attitüde eines unsicheren Menschen. So, insofern ist es jetzt sehr lustig, wenn die das jetzt hören beim Sender, wenn sie, ich weiß nicht, schön in der nächsten Konferenz, aber der Sender hat auch gesagt, T-Shirt tragen. Und dann muss ich mich wieder, naja, mal gucken, was ich da mache. Das dazu. So, das Publikum. Das Publikum steht, weil es tatsächlich eine Gesamtidee der Redaktion war, anders mit Publikum umzugehen. Und es war auch schon die Überlegung, in der ersten Sendung das Publikum einzubeziehen, was wir aber noch nicht gemacht haben, weil ich gesagt habe, es hat keinen Sinn, in der ersten Sendung in so einen Vorspeisentellerverdacht zu geraten. Also am besten noch ein Gast und dann noch mit dem Publikum spielen und eine Aktion und einen Einspieler. Und dann überlädt man das Ganze so und am Ende weiß man gar nicht, wo man ist, sondern lass uns mal anfangen und eine erste Sendung machen zu einem Thema. Und dann machen wir Manöverkritik und dann gucken wir weiter, was wir verbessern können. Dass das Publikum steht, ist zunächst eine ästhetische Idee, nämlich es einfach mal anders zu machen, nämlich dass Leute nicht immer nur in Reihen sitzen. Und dass das auch Aktion mit dem Publikum erleichtert, ist auch so und wir werden das auch früher oder später machen. So, der dritte Punkt, den fand ich am spannendsten und wenn ich dich richtig verstanden habe, war deine Frage, warum die Sendung nicht so aufgebaut war, dass jeder selbst für sich den Schluss ziehen darf, ob es ironisch gemeint war
oder nicht. Der Einspieler war der dritte Punkt. Ah, ja. Warum ist der Einspieler so lang? Warum ist es nur ein Einspieler und warum geht ihr am Ende selbst in Zeitraffer? Offensichtlich, weil ihr gemerkt habt, dass der Einspieler zu lang war und zu berechenbar.
Na, es war, der Einspieler war gar nicht so lang, er war, glaube ich, 4,5 Minuten oder 5.
Und das ist
und, lang. Das stimmt, wenn du vorhin 10 sagtest.
Sendung. Ja gut, ja. Es fühlte sich so an, die Sendung ging ja 28, oder? Wie lang ging sie?
Genau, 29,30, genau. Mhm. Und das war der Zeitraffer am Schluss war eher so, weil wir dann dachten, naja, es gab eigentlich noch viel mehr Material, was wir hätten zeigen können, aber wir mussten uns einfach entscheiden und haben dann am Schluss den Rest, als dann die 4 Teilnehmer raus waren, die tatsächlich sich angemeldet hatten, dann haben wir einfach gedacht, komm, da war noch viel schönes Material dabei, das machen wir jetzt im Zeitraffer, um das Ganze, um dem Ganzen ein bisschen Tempo zum Schluss zu geben. Aber nicht, weil wir selbst den Eindruck hatten, dass der Einspieler zu lang war, was er vielleicht war, aber das war vorher eigentlich gar nicht das Ziel, sondern das war eher so ein Spaß, um den Rest noch zu zeigen, aber nicht so ausführlich zu machen. So, und jetzt Punkt. Der letzte Punkt mit der Ironie. Das finde ich eine interessante Frage. Kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben, wo du den Eindruck hattest, dass es dir zu erklärt war?
Ja, das kann ich sehr genau beschreiben. Ich möchte mich aber jetzt nicht zum Regisseur aufspielen. Ich hatte das Gefühl...
Du kannst das gut mit Regie, ich weiß das, deswegen frage ich dich.
Ja, ich habe es natürlich mit einem Regieauge geguckt, das gebe ich ganz offen zu. Ich hatte das Gefühl von Anfang an, als ich es gesehen habe, dass man da versucht hat, etwas zu ändern und dabei aber so ein bisschen ins Umstülpen geraten ist. Und Umstülpen ist immer schlecht. Das ist immer inhomogen und dann kommt dabei was raus, was du eben Vorspeisenteller genannt hast. So ein Sammelsurium aus Ideen, die dann sehr konstruiert wirken. Und deswegen hatte die Sendung für mich noch zu viel von Böhmermann, Heute Show, Harald Schmidt, alles durcheinander und auch ein bisschen John Oliver, also dieses Bild mit den Grafiken, die dann irgendwie lustig sind und du sitzt am Schreibtisch. Das ist ja oder das klassische neue Late-Night-Szenario. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre eine Stringenz für die ganze Sendung gewesen. Also die Idee, die ja offensichtlich ist, wir nehmen jetzt ein Thema und das ist ein kontroverses Thema und das besprechen wir jetzt mal aus einer anderen Perspektive als bisher und dabei nehmen wir in Kauf, dass wir auch missverstanden werden. Aber das war inkonsequent, denn man merkte, dass ihr selbst immer Halt gemacht habt vor dem Moment, an dem es unklar gewesen wäre, ob ihr das auch wirklich so meint. Und ich finde, auch im Einspieler hat man das gesehen, dass du dich nicht wohlgefühlt hast. Also, dass du eigentlich schon ironisiert hast, was du vorhattest. Und wenn du wirklich konsequent gewesen wärst, ist jetzt alles eine Vermutung. Du kannst dich dabei ganz anders gefühlt haben, als ich es dir jetzt unterstelle. Aber wenn du konsequent gewesen wärst oder es auf mich konsequenter hätte wirken sollen, dann hättest du die Situation wirklich so durchziehen müssen, dass wirklich keiner der Beteiligten gewusst hätte, sag mal, meint er das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie nur ein Spaß? Also da fehlte mir die letzte Konsequenz und das war auch in der ganzen Sendung so. Ich sehe ein, es ist die erste Sendung, du musst dich da auch finden und ich bin da komplett auf deiner Seite und sage das sehr, sehr konstruktiv und wohlwollend. Ich finde das alles ganz toll, also auch die Idee, mal so eine Sendung zu machen und dich als Protagonisten und das ganze Umfeld und auch mal auszuprobieren, ne? Das finde ich überhaupt nicht verwerflich, also Zuschauer auch mal hinzustellen und zu sagen, mal gucken, wie das aussieht. Aber dann muss man schon weiterarbeiten und überlegen, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Und um daraus jetzt ein Rat zu machen und nicht nur zu kritisieren, ich würde halt an deiner Stelle wirklich daran arbeiten, mehr an das zu glauben, was du da erzählst und nicht klarzumachen, dass du eigentlich nicht daran glaubst, aber nur so tust, als ob. Und das ist für den Zuschauer ganz schnell erkennbar. Man weiß sofort, der Florian Schröder, der denkt eigentlich anders, als er es sagt. Und du musst genau daran, dass ich nämlich denke, meint der Florian Schröder das jetzt wirklich? Genau. Und das war zum Beispiel bei der Querdenker-Demo, fand ich es perfekt, ne? Wo du ganz konsequent, ich sag jetzt mal ein bisschen eitel, da war ja auch ein bisschen Anteil von mir drin. Ich weiß nämlich, wir hatten ein Telefonat vorher und da habe ich dir gesagt, ey, pass auf, du musst das sehr konsequent durchziehen. Du kannst denen nicht verraten, dass du am Ende in die andere Richtung gehst, sondern du musst die komplett auf deine Seite ziehen. Und ich finde, da hast du das perfekt gemacht. Da bist du hin, du hast die erste Hälfte so gesprochen, dass die gejubelt haben und irgendwann hast du das Ding gebrochen und dann sind die aus allen Wolken gefallen und hassen dich bis zum heutigen Tage.
Absolut.
Das ist Ergebnis dieser, und das ist das Ergebnis dieser sehr, sehr guten Arbeit. Da warst du nämlich richtig straight und ich glaube, das kannst du in der Sendung ausarbeiten.
Ja, ja, das ist so. Das stimmt, da hast du total recht. Und das sehe ich auch. Das ist auch der Weg und das ist auch in der ersten Sendung nicht in der Konsequenz zu machen. Deswegen die Lücke, die du da klaffen siehst, sehe ich auch. Da hast du absolut recht und ich danke dir, weil die Kritik sehr präzise ist, weil sie sehr gut ist und weil sie das wesentlich trifft, was den Weg ausmacht und weswegen wir jetzt auch wöchentlich senden und jede Woche weiterarbeiten können, jede Woche weiter ausprobieren können, ich das weiter ausprobieren kann und immer einen Schritt weitergehen kann. Und das kann man natürlich bei der ersten Sendung schwer alles auf einmal erfüllen. Du weißt, wie das ist, so eine erste Sendung, da ist sehr viel drumherum los, reden sehr viele Leute mit und dafür, dass es eine Sendung im Ersten ist und in der Mediathek, die jetzt so gestartet ist, dafür, glaube ich, haben wir schon einiges hingekriegt, aber genau das, was du ansprichst, ist offen und da muss man sich jetzt hinentwickeln. Aber das können wir auch, weil die Möglichkeiten da sind, weil das Team da ist und weil auch die Bereitschaft, und das muss man auch mal sagen, des Senders da ist, das zuzulassen und dann auch zuzulassen, einen anderen Weg zu gehen und die da wirklich sehr supportive sind, sehr unterstützend sind. Und das ist nicht immer so in den Medien und das muss man wirklich auch mal sagen. Also auch von Senderseite, SWR und HR, die da zuständig sind, da habe ich schon das Gefühl, dass man Dinge entwickeln kann und nicht ausgebremst wird, wie das manchmal so ist. Künstler fühlen sich immer ausgebremst, aber manchmal ist es auch so. Und hier kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es ist anders. Und ja, gute Kritik, danke, total gut. Ich stimme dir zu und schätze dein sehr, sehr sensibles Auge dafür, was da ist und was gut ist und wo noch Potenzial ist. Und das ist ja im Grunde, mal ganz allgemein formuliert, das ist ja im Grunde das, was Kritik ausmacht, nämlich aufzuzeigen, wo ein Potenzial liegt. Wir sind ja bei Kritik immer gewohnt, dass man zu hören bekommt, jetzt nicht nur im beruflichen Feld, sondern grundsätzlich, das war scheiße, das war nicht gut, das kannst du nicht oder mach das nicht oder lass das bleiben. Und so genau muss es ja sein. Gute Kritik öffnet. Gute Kritik zeigt Felder an, die Felder des Möglichen sind, die der andere im Zweifelfall für sich selbst noch nicht erkannt oder noch nicht verstanden oder noch nicht fühlt. Und das ist, was Kritik ausmacht. Und das kannst du und das ist toll und dafür danke ich dir.
Ja, sehr gerne. Und ich muss das jetzt nochmal wiederholen. Also ich bin froh, dass du endlich auch so eine Plattform hast, die dir entspricht. Und ich finde, es ist ein meilenweiter Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast, da im 14. Stock beim RBB, so leicht provisorisch mit altem Mobiliar aus anderen Sendungen, und dem, was du jetzt machst. Also wo man auch sieht, da gibt dir jemand den Raum und den Platz und das Vertrauen, das du brauchst, um auch dich mit der vollen Qualität, die du ja hast, zu entfalten. Und ich glaube, das ist noch ganz am Anfang. Wenn du erstmal lernst, innerhalb dieser Grenzen, die es ja gibt, das zu tun, maximal das zu tun, was du kannst, ohne Angst zu haben, dann glaube ich, bist du auch viel sicherer und dann erfüllt sich das, was ich als zentrale Kritik eben meinte, nämlich, dass du, wenn du etwas spielst, daran glauben musst, dass du es bist. Ja, du kannst keinen Nazi spielen und Angst davor haben, Heil Hitler zu rufen, sondern du musst dann auch das Risiko eingehen, missverstanden werden zu können. Und da war mir das zu zaghaft, weil ich natürlich weiß auch, wie das im Hintergrund ist, wenn Redaktionen arbeiten, wenn man unter der Ägide eines großen Senders arbeitet. Aber ihr habt ja einen super Platz, also sowohl zeitlich als auch räumlich. Ihr seid da irgendwo am Rockzipfel der ARD hinter anderen Kabarettsendungen. Du hattest ja auch eine sehr gute gute Quote, wozu ich dir auch gratulieren will, ja, weil natürlich auch ein guter Vorlauf war mit Thorsten Sträter und Harald Schmidt. Aber worum es jetzt gehen müsste, wäre, finde ich, der Sendung noch einen eigenen, mehr eigenen Charakter zu geben und wegzugehen von dieser Vorlagendenke. Das ist ja im Fernsehen gang und gäbe. Wir wollen sowas machen wie. Und das darf es halt nicht sein. Es muss was ganz Originäres sein, weil ich finde, dass du auch ein ganz originärer Charakter bist. Du bist jemand, der sowohl im Anzug funktionieren kann, als auch im T-Shirt. Du bist jemand, der sowohl in einem lustigen Segment agieren kann, als auch in einem sehr ernsthaften. Und sich dann so ein Thema zu nehmen, deswegen finde ich die Idee ja so gut, und zu sagen, wir haben einen Protagonisten, der das in seiner Ambivalenz tragen und verkörpern kann, und wir überlassen aber das Urteil darüber, ob man es ihm glaubt oder nicht, dem Publikum. Hauptsache, er glaubt es selbst. Das ist für mich der entscheidende Punkt, an dem ihr arbeiten könnt.
Schön, danke dir. Ja, super.
Bitte, gerne, gerne.
Also für alle, die es gucken wollen, ARD Mediathek, da gibt es die Sendung zu gucken. Und ab jetzt jede Woche bis Weihnachten um 0 Uhr im 1. und kurz nach 12 und irgendwann auch mal vor 12. Und jede Woche immer donnerstags ab 16 Uhr in der ARD Mediathek. Darauf muss ich immer hinweisen, weil es geht um Klicks, Klicks, Klicks. Deswegen, wenn ihr Lust habt reinzugucken, tut es dort.
Ja, gut. Wir hatten übrigens letzte Woche sehr viele Klicks mit unserer Folge, trotz der schlechten Tonqualität. Eine der Rekordfolgen, mit der davor übrigens auch, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, 52.000. Ja. Das ist schon sehr gut,
ja,
ne? Auf YouTube allein.
Ja, total. Ja, ja, das ist lustig, ne? Man denkt so, ach du Scheiße, der eine sitzt am Telefon, der andere in seinem Studio, das wird sicher gar nichts, das hört sich keiner an, und dann aber geht's plötzlich da durch die Decke, wo man nicht damit rechnet, und an anderen Stellen, wo man selber denkt, ah geil, heute waren wir echt gut, oh, alles hat gestimmt, die Soundqualität war gut, der Bart war nicht zu hören und inhaltlich war es auch nicht schlecht, und dann interessiert's keine Sau.
Ja, ein bisschen schade, muss ich sagen, und aber trotzdem auch ein Grund dafür, weshalb ich der Meinung bin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, aufzuhören. Man hat das ja nie wirklich so mitbekommen, dass wir eigentlich der erfolgreichste Podcast bei Radio 1 sind, weil unsere Zahlen ja nie kulminiert sind, sondern es ist immer nur diese Einzelzahl auf YouTube zu sehen oder sonst wo. Aber wenn du mal siehst, wir haben alleine auf YouTube in der letzten Woche 52.000 Klicks gehabt, plus Mediatheken etc. Also wir kommen auf eine vergleichbare Zahl wie Lanz und Precht. Aber, und ich sage das jetzt mit einer gewissen, ja, Frustration will ich es jetzt nicht sagen, Enttäuschung. Wir finden aber letztendlich nicht so statt, wie es es eigentlich verdient hätte. Und ja, vielleicht ist es das Maximum, was wir da erreicht haben. Da bin ich ein bisschen wehleidig und jammere auch gerne. Aber vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit zu sagen, das Medium-Podcast, das hat sich gerade so ein bisschen auserzählt. Und vielleicht sucht man sich dann auch mal ein anderes Medium und nutzt den Erfolg dieses Vorgänger-Podcasts.
Also ich würde auch sagen, Podcast ist Vergangenheit. Wir gehörten zu den Pionieren. Wir können sagen, wir haben es miterfunden, wie eigentlich alles andere auch in den Medien. Und jetzt geht's bergab. Und bevor dieses sinkende Schiff endgültig untergeht, verabschieden wir uns.
Naja, dieses Philosophische, also ich glaube, du sagst das jetzt ironisch, aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir einen Podcast machen, schon sehr einzigartig war und ist. Ja. Und dass es auch noch Unterschiede gibt. Also ich glaube, Lanz und Precht, unsere direkten, unmittelbaren Konkurrenten, die sind da schon auf einer wissenschaftlicheren und ernsthafteren Ebene unterwegs. Und bei uns ist es ja immer die Mischung. Also wir haben ja Folgen, da sind wir total albern, da sind wir die Kabarettisten, das, was man von uns erwartet. Und dann sind aber wieder Folgen, da sind wir persönlich und machen eine Psychotherapie. Und das war ja für uns auch der Reiz an dieser ganzen Sache, dass wir gesagt haben, wir gehen da jetzt raus aus diesem üblichen Podcast-Schema. Hey, wie war deine Woche? Hey, was hast du gemacht? Und wir sind auch kein Pärchen-Podcast, wie es ja mittlerweile Mode ist. Und ich finde aber trotzdem, auch ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, wir haben jetzt aber auch in den 200, wie viele Folgen, die wir hatten, echt viel besprochen. Und ich möchte nicht an den Punkt gelangen, an dem ich mir das dann aus den Fingern saugen muss und die Zeit zähle und denke, wann ist es endlich vorbei? Also ne, der alte Spruch zählt, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
Oder wenn man die gleiche Geschichte nochmal erzählt, im Wissen, warte mal, die habe ich im Podcast schon mal erzählt. Und dann denkt man, während man erzählt, dass es schon mal erzählt wurde, und fragt sich, wie kriege ich jetzt nochmal eine Pointe aus der Geschichte raus, die keine weiteren Pointen hat, um nicht so zu wirken, als würde ich mich ständig selbst wiederholen.
Ja, aber darf ich es verraten? Vielleicht wird man ab und zu in Zukunft noch mal irgendwas von uns hören, oder?
Genau, da werden jetzt gerade über die Managementsverträge gemacht, und ich glaube, noch bevor wir hier aufhören, können wir da sagen, wo wir da hingehen und was wir da machen.
Ja. So, jetzt nächstes Thema. Gut. Wollen wir das Moralische zuerst machen, das Politische, oder welches war das Letzte? Die Intellektuellen, die schweigen zum Nahostkonflikt.
Genau. So, wollen wir darüber erst reden?
geht schnell. Warum, ist die Frage.
Ich glaube, dass es so ist, wie vor zwei Shows schon gesagt. Guck, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Es ist, glaube ich, eine völlige Verunsicherung in dieser Szene. Man weiß nicht, wofür oder wogegen man sein soll. Man war eigentlich immer dagegen. Man war immer auf der Seite der Opfer. Und die Opfer hat man in den Palästinensern gesehen. Man möchte nicht in den Verdacht des Rassismus geraten. Und ein bisschen ist natürlich auch Israel genau das, was man sich als Linker nicht wünscht, nämlich eine Macht, die sehr verteidigungsstark ist, eine Macht, die auch sehr auf sich selbst bedacht ist. Es ist eine Macht, die Siedlungspolitik betrieben hat. Da ist man natürlich als Linker raus und deswegen hat man jetzt so ein bisschen ein Rechtfertigungsproblem, weil man ja immer wusste, wo das Gute ist. Und ich finde das paradigmatisch an Greta Thunberg zu beobachten. Da sieht man es ja jetzt sehr schön. Ne? Also da kommt plötzlich dieses Foto Stand with Gaza, dann ist noch diese Krake mit dabei, wo man dann sofort irgendwas Antisemitisches reingeheimnisst, was ich wiederum überhaupt nicht glaube, dass das eine Absicht war. Dann kommt das Foto nochmal, Stand with Gaza. Es ist, glaube ich, ein Selbstverständnis in dieser Gruppe, die einfach bedingungslos von der Richtigkeit des eigenen Gutseins immer überzeugt war und den Fehler gemacht hat zu glauben, dass es Antisemitismus in der Linken nicht gibt, weil man ja immer gegen Nazis war. Und natürlich gab es diesen Antisemitismus, den gibt es auch immer noch, der zeigt sich ja auch gerade zum Teil. Und ich glaube, es ist das Ende dieser ganzen Rechtfertigungen der Identitätspolitik. Also wenn man sich anguckt, was Leute wie Noura jetzt zum Beispiel machen, die Musikerin, die dann auch ein Free Palestine Video zeigt und das unmittelbar nach den Anschlägen, wo man noch gar nicht genau wusste, wie dramatisch das ist und sich sofort auf eine Seite schlägt und sich anschließend entschuldigt mit den Worten, wenn ich damit Gefühle verletzt habe, dann. Und dann denkst du, pass mal auf, die Schule, aus der du kommst, die hat uns jahrelang gesagt, dass eine Entschuldigung niemals beginnen darf mit den Worten, wenn ich jemanden verletzt habe. Und jetzt, genau das macht ihr jetzt alle selber. Diese ganze postmoderne Linke und diese ganze Woke-Bewegung führt sich selbst ad absurdum, indem sie den ganzen Scheiß plötzlich selber macht, den sie sonst immer anderen vorgeworfen hat, indem sie sich vorschnell auf irgendeine Seite schlägt, dann irgendeine Entschuldigung raushaut, die keine wirkliche ist. Oder hier auch ein Beispiel, ne, Jasmina Kunke, die dann plötzlich twittert, ja, das, die sagen wir es so, die Welt, wie hat sie es formuliert, die Welt steht im Sturm oder ist in Brand gesetzt, also was völlig Allgemeines, wo du denkst, Moment, bei Black Lives Matter wart ihr alle ganz vorne mit dabei, Black Lives Matter, nicht All Lives Matter. Und wieso seid ihr jetzt nicht in der Lage zu sagen, Jewish Lives Matter? Jetzt sind es plötzlich alle. Also die ganze Diversifikation, die ihr immer wolltet, worauf ihr euch immer an runtergeholt habt, Leid ist individuelles Leid. Wenn Leid nicht als individuelles, als gruppenspezifisches anerkannt wird, sondern verallgemeinert wird, dann traumatisiert das die Opfer noch einmal. Und diese These ist ja nicht falsch. Aber jetzt plötzlich, wo es um Israel und die Juden geht, ist es euch scheißegal. Da ist halt die Welt in Brand gesteckt. Nee, warum könnt ihr euch nicht hinstellen und einfach mal sagen, ja, das ist eine Ausnahmesituation, da stehe ich bedingungslos an der Seite Israels. Punkt. Und die anderen Debatten führen wir demnächst wieder, hoffentlich bald, weil dieser Scheißkrieg hoffentlich nicht so schlimm wird, wie er möglicherweise wird.
Bravo, ja. Danke, sprich mir aus der Seele. Ich glaube, wenn der Antifaschismus zu einer Plattitüde wird, die man sich anheftet, um damit ein bestimmtes Image zu pflegen, dann wird der Antisemitismus auch zu einer Art Widerstand verklärt. Das ist das Einfallstor. Und ich glaube, dass diejenigen, die jetzt schweigen, sich selbst dabei ertappt haben, dass sie antisemitische Narrative schon längst übernommen haben und bedienen indirekt und dass sie es tarnen als Widerstandskampf einer unterdrückten Minderheit. Und wer das tut und wer nicht sieht, was die Ursachen sind für diesen Konflikt und was das Resultat ist der Erkenntnis, die man aus dem Studium der Ursachen zieht, für einen selbst sein muss, der ist nicht nur verblendet, sondern der ist auch dumm. Der weiß nicht, dass es nicht nur Staatsräson ist, in Deutschland auf der Seite Israels zu stehen und an der Seite Israels zu stehen, sondern dass es auch eine lange Geschichte und eine unsägliche Tradition hat, dass Antisemitismus immer wieder in einer Art Tarngewand auftaucht und man so tut, als wäre das eine berechtigte Kritik an Israel, aber dabei einem nicht auffällt, dass allein schon Israel und Judentum in einen Topf zu schmeißen eine Grundform des Antisemitismus ist. Und wir haben über diesen Konflikt ausführlich gesprochen. Dieser Konflikt ist ein komplizierter Konflikt und man wünscht sich exakt das, was du gesagt hast, dass Menschen, die sonst Differenzierung einfordern, und zwar mit einer gewissen Vehemenz, die sich Aktivistinnen oder Aktivisten nennen, auch in diesem Fall unter Beweis stellen, dass es ihnen eben um mehr geht als nur um die Selbstdarstellung und die Befriedigung des eigenen Narzissmus, sondern dass es ihnen vor allem darum geht, Gleichberechtigung in der Aufmerksamkeit für solche Themen zu schaffen. Und das tun sie nicht. Wenn es um ihre eigenen Themen geht, dann sind sie sehr laut, dann sind sie sehr aggressiv, dann sind sie zum Teil auch sehr ungerecht. Aber wenn es um das Thema des anderen geht, dann schweigen sie, weil sie vielleicht auch Angst davor haben, unter Verdacht zu geraten, weil das, was sie denken, anders ist als das, was sie in der Öffentlichkeit sagen. Und deswegen bin ich für solche Posts von den Protagonistinnen, die du eben erwähnt hast, eigentlich sogar dankbar, weil sie zeigen, welch Geisteskind diese Leute sind, weil sie offenbaren, wie verlogen diese Leute sind, weil sie klar machen, dass man ihnen keinen ihrer scheinheiligen Sätze glauben kann, weil es nur Lippenbekenntnisse sind. Und selbst wenn sie sich jetzt rechtfertigen und nachträglich so tun, als hätten sie Einsicht, dann ist das alles geheuchelt. Dann glaube ich das nicht. In Wirklichkeit denken diese Leute, nicht nur die, die du eben erwähnt hast, viele andere auch, schon längst in eine Richtung, die ganz klar antisemitisch ist, wenn sie Israel Dinge unterstellen, die so nicht nachweisbar sind. Und das ist ja die Verkürzung dieser Diskussion, wenn dann so getan wird, als würde Gleiches mit Gleichem vergolten werden, dass eben am Ende dabei rauskommt, dass es in irgendeiner Form eine plausible Erklärung und Rechtfertigung dafür gibt, dass Palästinenser, dass die Hamas, das ist übrigens nicht identisch, die Hamas im Namen der Palästinenser, muss man eigentlich sagen, dort ein Pogrom betrieben hat und eine Form von Genozid oder Mini-Holocaust, wie ich es auch genannt habe, was jetzt übrigens von vielen anderen auch übernommen wurde, der seinesgleichen sucht. Ja? Und da gibt es kein Deut, da gibt es keinen Zentimeter Abweichung von dem, was ich sage. Und ich habe das übrigens auch erlebt jetzt in den letzten Wochen, dass viele Leute mir entfolgt sind oder ich Briefe bekommen habe, vehemente Beschimpfungen von Leuten, die gesagt haben, in der Ukraine, da warst du ja noch auf der richtigen Seite, aber jetzt nimmst du plötzlich Israel in Schutz. Nein, das ist leider eine falsche Wahrnehmung. Ich habe auch in der Ukraine immer wieder darauf hingewiesen, dass für mich ein wesentliches Motiv meiner Skepsis gegenüber dem, was die Bundesregierung in der Ukraine macht, die Frage ist, wie gehen wir mit Bandera um? Und wie wird Bandera heute noch in der Ukraine betrachtet und kann man es hinnehmen, dass der seinerzeit ukrainische Botschafter in Deutschland einen Mörder wie Bandera in Schutz nimmt und sagt, es gebe dort überhaupt nichts, was antifaschistisch ist und nachweisbar antifaschistisch gewesen sei. Das ist dieselbe Linie, die ich vertrete und sie heißt subsummarum, dass es in diesem Land, in Deutschland, keinen Platz für jegliche Form von Antisemitismus geben kann und ich gehe sogar noch ein Stück weiter, dass der oder diejenige, die dieses Narrativ in irgendeiner direkten Weise bedient, in diesem Land, in dieser Demokratie, in dieser Gesellschaft keinen Platz haben darf.
Ja, ich will noch mal ganz kurz zur Präzision sagen, damit wir es richtig haben. Der O-Ton von Jasmina Kunke auf X war, halten wir sachlich betrachtet fest, die Welt ist komplett am Arsch. Und an dieser Stelle überhaupt den Begriff sachlich betrachtet einzuführen, zeigt schon, dass es natürlich gar nicht sachlich sein kann. Denn wäre es sachlich, dann würde es auf den individuellen Moment eingehen und auf die individuelle Situation und auf das, was passiert ist und nicht
einfach behaupten, es sei jetzt sachlich. Ja, aber Jasmina Kunke ist ja jetzt kein... ist ja nicht wichtig, die ist psychisch krank, die wird morgen wieder schreiben, dass sie sich eine Auszeit nehmen muss, weil das, was sie anrichtet, für sie selbst unerträglich ist. Also was sollen wir uns darüber aufregen?
Genau, ich wollte es nur präzisieren, damit ich nicht mit einem halbrichtigen O-Ton hier rumstehe. So, ja. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Situation, weil es ist verrückt so. Und es wundert mich nicht, dass du genau diese Briefe bekommen hast. Ich habe mir das fast gedacht, weil vieles von dem, was da jetzt passiert, erscheint mir eine Fortsetzung von dem zu sein, was einige Leute im Ukraine-Krieg ausprobiert haben. Und da meine ich dich explizit nicht, auch wenn wir da häufig unterschiedlicher Auffassung waren. aber da wird das jetzt weitergetragen. Und es gibt eine Gemeinsamkeit, nämlich diese Umkehr von Täter und Opfer, dieses Wissen. Russland war irgendwie immer das Land, das dem Westen unterlegen war. Deswegen sind wir auf deren Seite oder heimlich an deren Seite. Und Israel ist natürlich auch das Land, das, naja, eigentlich irgendwie, es ist halt schon ein bisschen auch, ne, Geld und Konzerne und Juden, man weiß nicht, da waren wir auch mal dagegen. Und dieses Geraune, und das ist eigentlich das Furchtbare, das finde ich fast das Schlimmste, dass diese ganze pseudoprogressive Szene sich in einem verschwörungserzählerischen Raunen verkriecht, was in dem Raunen der Rechten in nichts nachsteht. Und dass es so wenig rational ist und dass es so wenig von dem hat, was sie sonst für sich beanspruchen, nämlich auf der Seite der Vernunft zu stehen.
Lustigerweise haben wir auch die Entwicklung der AfD vorausgesehen. Das haben wir hier im Podcast gesagt, dass die AfD noch unentschieden war. Denn ihr Lebenselixier ist ja der Populismus und so, wie sie das bei Corona gemacht hat, nämlich von anfänglich Forderungen für strenge Maßnahmen umzuschwenken auf die Partei der Ungeimpften, so wie sie es auch im Ukraine-Konflikt gemacht hat, nämlich zu erkennen, dass es eine beträchtliche Anzahl von Menschen in Deutschland gibt, die auch auf der Seite Russlands stehen und dann auf deren Seite zu sein. So hat sie jetzt auch abgewartet, weil sie wusste, man erinnert sich noch zu sehr an die Zitate von Björn Höcke, dem Mahnmal der Schande, dass man sich in die Hauptstadt gesetzt hat, oder Alexander Gauland, der Nationalsozialismus als Vogelschiss auf den Haufen der Geschichte, dass man dachte, reicht diese Distanz schon, um jetzt wieder als Pro-Israel aufzutreten. Mhm. Und tatsächlich haben sie sich entschieden, Mitte der Woche, letzter Woche, kam in einem Schwall von allen maßgeblichen AfD-Führenden die Aussage, wir stehen bedingungslos an der Seite Israels. Seltsam. Es hätte auch die andere Variante geben können, wenn man dem gefolgt wäre, was Björn Höcke noch vor 2 Jahren gesagt hat oder viele AfD-Maßgebliche noch heute sagen. Aber offensichtlich haben sie die Chance erkannt, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich A, sich auf die Seite Israels zu stellen, damit vielleicht in Kauf zu nehmen, diesmal nicht so populistisch zu sein, wie sie es vorher waren, aber B, auch nochmal ihrem Anti-Islamismus freien Lauf zu lassen, der ja genau der Kern ist dieser ganzen Partei. Insofern ist das schlüssig, aber auch durchschaubar.
Ja, und man kann sich nochmal gleich scheinbar distanzieren von all dem, was im Dritten Reich los war, und kann so tun, als sei man als neue Rechte ja ganz anders und überhaupt nicht mehr antisemitisch und habe mit diesem ganzen Hitlerismus überhaupt nichts mehr im Hut, was natürlich auch eine Lüge ist.
Aber dann mit den Symbolen der weißen Rose auf einer Demo von Rechten aufzutreten und das Gedenken wirklich zu misshandeln, das ist eben typisch AfD. Das ist die Verlogenheit dieser rechten Partei, dass sie immer so tut, als würde sie eigentlich was ganz Harmloses machen, aber im Grunde genommen ganz böse Absichten hat, die sie noch nicht mal mehr tarnt.
Ne? Genau, so ist es. Damit sind wir auch fast schon bei Sarah Wagenknecht.
Ja, ich bin sehr auf das moralische Thema gespannt. Es kribbelt immer noch. Ich will unbedingt wissen, was ist. Lass uns schnell Sarah Wagenknecht abhandeln. Was meinst du?
Dann erzähl ich eine Geschichte.
Ja oder nein? Erzähl.
Also ich glaube nein. Ich glaube sie hat keine Chance. Meine Prognose ist, sie wird früher oder später von Rechten unterwandert werden. Genau wie ihre Demos, die sie damals im Februar ja angemeldet hat und durchgeführt hat, wo ja auch ganz viele Leute waren, mit denen sie, glaube ich, wirklich nichts zu tun haben will. Egal wie weit rechts sie mittlerweile ist. Es ist letztlich rechter Populismus in linkem Gewand. Das wird Leute anziehen, mit denen sie nichts zu tun haben will, und das wird früher oder später, noch bevor große Wahlerfolge zu sehen sind, dafür sorgen, dass diese Partei sich entweder wieder auflöst, untergeht oder mindestens keine Wahlerfolge erzielen kann.
Ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass es eine rechte Politik im linken Gewand ist. Ich glaube, dass Sarah sehr links ist und manchmal zu links ist. Und dass sie deswegen sich so als Restbestand ihrer eigentlich extremen Ideologie so ein Quäntchen rechts noch beibehält, was sich ja vor allem in der Zuwanderungsfrage ausdrückt. Das hat sie übrigens eben auch auf der Bundespressekonferenz wieder zur Sprache gebracht, dass sie darin ein großes Problem sieht, in der ungebremsten Zuwanderung. Und allein diese Terminologie ist ja schon eine Anlehnung an rechte Terminologie. Also ich sehe es da nicht ganz so extrem wie du. In einem Punkt stimme ich mit dir überein. Ich glaube, das Ganze wird scheitern, weil Sarah Wagenknecht nicht erkannt hat, dass der Höhepunkt ihrer Beliebtheit eigentlich schon vorbei ist. Ja. Der erste Höhepunkt, den hatte sie, die Beliebtheit, nicht sie, sondern zur Corona-Zeit, als sie sich offen dazu bekannt hat, ungeimpft zu sein und damit eine Menge auch des Potenzials der AfD angezogen hat, nämlich Menschen, die ausgegrenzt wurden aufgrund ihrer Zweifel an der Impfung, Menschen, die sowieso vielleicht ein problematisches Verhältnis zu den Vorgaben des Staates hatten. Diese Menschen hat sie da auf ihre Seite gezogen und auch mit der Standhaftigkeit ihrer Haltung Menschen überzeugt davon, dass sie gerade steht für ihre Einstellung. Das zweite war die Ukraine-Geschichte, auch ähnlich parallel gelaufen wie die Entwicklung der AfD, wo sie gemerkt hat, dass der Populismus, der darin steckt, jetzt offen zu bekennen, dass man Zweifel hat an der offiziellen Regierungspolitik und sich vielleicht sogar an die Seite Russlands zu stellen, zwar heikel ist, aber doch sehr viel Zustimmung bringt. Und das waren die beiden Höhepunkte danach und insbesondere nach der Demonstration, der Friedensdemonstration, wo sie eigentlich schon am nächsten Tag, wenn sie eine Partei gegründet hätte, 30% bekommen hätte. Danach ging es eigentlich sukzessive bergab. Und ich glaube, was passieren wird, und das ist dem Denkfehler von Sarah Wagenknecht geschuldet, ist, dass ähnlich wie bei Aufstehen die Struktur dieser Organisation, die sie ja jetzt zaghaft erstmal nur als Bündnis bezeichnet, als ein Verein, nicht dafür ausreichen wird, langfristig dauerhaft Stimmen an sich zu binden, sondern dass es entweder Proteststimmen sein werden oder die Stimmen, die verlorenen Stimmen der heimatlosen Linken sein werden, die aber relativ schnell von Sarah Wagenknecht enttäuscht sein werden, weil, das muss ich leider sagen, auch wenn ich sie sehr, 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 sehr schätze, Sarah Wagenknecht eine durch und durch narzisstische Persönlichkeit hat. Und allein schon der Name Bündnis Sarah Wagenknecht aus meiner Sicht ein Fehler ist. Und ja, dass sie damit in die gleiche Falle tappt wie Oskar Lafontaine seinerzeit auch, der ja um der Macht willen Kompromisse eingegangen ist, da aber immer wieder daran gescheitert ist, dass die Kompromisse seinem eigenen Anspruch, nämlich in einer zentralen Position zu sein, oft nicht gerecht wurden und er sich dann wieder zurückgezogen hat. Was ja bei Sarah Wagenknecht und Aufstehen auch passiert ist. Letzter Punkt. Ich glaube, jetzt die Partei zu gründen, ist ein grober Fehler, weil die nächsten Wahlen, die anstehen, sind unwichtige Wahlen, für sie jedenfalls. Die Europawahl, selbst wenn sie absolut erfolgreich sein sollte, was für mich bedeuten würde, dass sie 15% oder 20% bekäme, was utopisch ist, wäre am Ende die Belohnung, dass sie im Europaparlament sitzt. Und da würde sie sich verschleißen, da würde die Partei an Image verlieren und da würde sie auch am Alltag, an diesen Herausforderungen des realen politischen Alltags, erstmal an Kraft verlieren. Die nächsten Wahlen sind in Thüringen und ich glaube in Sachsen und auch da wieder, also da wird sie einen großen Konkurrenten haben, in Björn Höcke. Und wenn sie diesen direkten Machtkampf mit Björn Höcke eingeht, wird sie aus meiner Sicht verlieren. Und wenn sie dort verliert und nicht an die Macht kommt und auch nicht Opposition sein wird, dann wird sie auf Bundesebene keine Chance haben. Und so sehr diese Partei dann an ihren Namen gebunden ist, so sehr wird sie dann auch an ihrem Namen scheitern.
Genau, stimme ich dir absolut zu und ich glaube, es ist auch ein Problem, sich hinzustellen und so eine Partei ins Leben zu rufen, wenn man eigentlich vor allem negativ daran geht, nämlich wo zwischen positioniere ich mich. Also ich darf nicht die Linke sein, weil die gibt es schon. Ich will auch anders sein als die Linke, aber ich will auch nicht ganz AfD. Also ich schwimme nicht, ich sage nicht, hey, hier bin ich, das mache ich, weil ich dafür stehe, sondern ich schwimme zwischen dem, was an Angeboten da ist, irgendwie so rum. Und ich glaube, dass sie da zwischen den beiden Fronten zerrieben wird. Und früher oder später bleibt das Friedrich-Merz-Problem auch ihres, nämlich im Zweifel wählen die Menschen das Original. Und wenn Friedrich Merz versucht, die AfD einzuholen oder rechts einzuholen, dann scheitert er. Und genauso wird Sarah Wagenknecht scheitern, weil sie irgendwo im Nirvana zwischen Linker und AfD stehen wird. Und die Leute, mindestens die von der AfD, wo ja das größere Wählerpotenzial ist, sagen werden, ja komm, wir bleiben bei der AfD, was soll's, das ist das Original. Und so viel mehr bietet Sarah Wagenknecht dann auch nicht. Und die Verengung auf die eigene Person ist gerade bei einer Parteigründung natürlich immer ein Risiko, weil auch alle sehen, dass es ihr nicht um die Sache geht, sondern dass es ihr um sie selbst geht. Sonst hätte sie die Partei, wie auch immer genannt, aber nicht nach ihrem Namen unter dem Motto, wie Karl Lagerfeld mal gesagt hat, es fängt mit mir an, es hört mit mir auf.
Ja, und es wird ein Hindernis werden. Also in eine Partei einzutreten, die den Namen einer prominenten Protagonistin trägt, mit deren Einstellungen man nicht immer zu 100% übereinstimmen muss, das ist heikel. Und da werden viele Leute Abstand von nehmen. Aber wir werden das sehen. Fazit ist, wir brauchen in Deutschland ganz dringend eine linke Kraft, eine linke Alternative, die jenseits von SPD und Grünen agiert. Diese gibt es im Augenblick nicht. Die politischen Machtverhältnisse verschieben sich gerade auf eine dramatische Art und Weise. Und wie du richtig sagst, die CDU sieht ihr Heil in der Annäherung an die AfD. Die AfD bietet sich der CDU auch immer mehr und immer offener an. Die Grünen, die SPD verlieren an Kraft. Die FDP ist fast bedeutungslos. Also da wäre jetzt genau in dieser Lücke Platz für eine linke Partei, die aber auch, und das ist der Fehler, den Sarah Wagenknecht übrigens aus meiner Sicht zusätzlich macht, anschlussfähig ist und koalitionsbereit ist und eben nicht nur als Alternative, als Option, als Partei der Verdrossenen dort steht, sondern die als Partei des Konsenses und vielleicht sogar eben mehr als die Alternative es bietet, als Partei der Vernunft sich sieht. Und das sagt zwar Sarah Wagenknecht heute übrigens auch auf der Pressekonferenz, wo sie viele, viele richtige Dinge gesagt hat, aber es bleibt am Ende an der Realität zu prüfen. Und ich glaube, das wird das große Problem dieser neuen Bewegung sein und sogar vielleicht gar nicht dazu führen, dass eine Partei gegründet wird, wenn erstmal die ersten Niederlagen eingefahren werden, dass dann diese Hürde, die Sarah Wagenknecht mit ihrer eigenen Person in der Partei aufgestellt hat, für viele dann zu mühsam sein werden und die dann sagen, entweder wir gehen wieder zurück zur Linken oder wir suchen unser Heil in irgendeiner anderen politischen Bewegung, die unsere Interessen vertritt.
Genau, gut. Damit haben wir das auch geklärt.
Endlich, weg damit. Jetzt komm, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt, pass auf, damit. Jetzt kommt mein moralisches Dilemma. So, und zwar, ich saß jetzt in der vergangenen Woche in einem Hotel. Und zwar war es abends, es war ein Hotel, ich kann es auch sagen, wo es war ein Hotel in Frankfurt, welches werde ich nicht sagen. Und ich war da zur Buchmesse und war auf Tour und habe deshalb auch da...
Hast jemand kennengelernt?
Genau. Und ich saß also spätabends saß ich noch da, war gar nicht so spät, saß ich noch da und es war nicht sehr viel los und ich saß da und hatte irgendwie ein, zwei Bücher und eine Zeitschrift dabei, weil ich was lesen wollte. Dann las ich also vor mich hin. So, neben mir, irgendwie zwei Sitze neben mir saß eine Frau, die mich dann ansprach auf Englisch. Und dann unterhielten wir uns so kurz und mir wurde relativ, oder ich hatte relativ schnell den Verdacht, der sich auch mehr oder weniger bestätigte, dass es sich um eine Prostituierte handelte. Und diese Prostituierte...
Das ist doch so eine geile Geschichte, aber ich halte es kaum aus. Ja, geile Geschichte. Ja, okay, weiter.
Und diese Frau, diese Prostituierte war eine schwarze Frau. So, sie sprach also Englisch mit mir, ich auch, und ich redete kurz mit ihr, aber ich war nicht in Kommunikationslaune. Ich wollte wirklich einfach meine Ruhe und wollte lesen und wollte einfach mit gar niemandem reden. Und ich war so froh, dass auch nicht viel los war und dass ich diese Ruhe haben konnte. So, und dann fragte sie mich also, was ich lese, und dann sagte ich das und dann habe ich so ein, zwei Fragen gestellt, um rauszukriegen, um ein bisschen was rauszukriegen, wo, und dann sagte sie, dass sie irgendwo im Taunus wohnt und so, und gefragt, ja,
Deutsch oder Englisch?
Alles auf Englisch. Und dann sagte ich, sie sprach kein Deutsch. Und dann sagte ich, dass ich hier keine Ahnung, was ich alles so mache. Und Buchmesse, Bookfair kannte sie nicht. Und habe schon gedacht, okay, alles klar, kein Anschluss. Und dass ich irgendwie hier etwas vorbereiten muss und so. Und was ich beruflich mache, ja, ich bin in der Unterhaltung und so weiter. Und dann hat sie gesagt, sie macht gar nichts beruflich. Sie sitzt einfach nur im Taunus und denkt nach und irgendwie sowas. So, und für mich relativ klar, dass es sich also offensichtlich um eine Prostituierte handelte, war in dem Moment, als sie mich fragte, ob ich sie auf ein Getränk einladen wolle. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann fing sie ein ganz aufdringliches Gespräch an, warum denn nicht? Also alles auf Englisch, warum denn nicht? Und so, und dann habe ich gesagt, no. Und da wurde ich schon so, ich wurde so ein bisschen abweisend im Sinn von, ich habe eine Grenze gezogen. Ich wollte keinen Kontakt. So. Mhm. Und dann redete sie auf mich ein, dann setzte sie sich neben mich. Und dann nahm sie mir dieses Heft, diese Zeitschrift weg, die ich las, legte die hin und sagte, ich solle jetzt nicht lesen. Ich würde heute nichts mehr zustande kriegen, weil es sei ja schon so spät und so. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, ich lese jetzt. Und dann musste ich wirklich mit Kraft versuchen, ihr dann diese Zeitschrift, die ich lesen wollte, wieder zurückzuholen. Und sagt sie, nee, ich sollte das jetzt nicht machen. Ich sollte sie jetzt auf ein Getränk erlangen. Ich sagte, nein, ich möchte auf kein Getränk erlangen. Ich möchte jetzt einfach nur lesen. Doch, jetzt, du bringst heute nichts mehr zustande. Hör auf, du bringst nichts mehr zustande. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe weitergelesen und so getan, als würde ich sie nicht wahrnehmen. Und dann kam sie aber immer näher und sagte dann irgendwann, und dann habe ich irgendwie noch ein Getränk bestellt und so und habe sie aber ignoriert. Und dann sagt sie zu mir, ich solle jetzt ins Bett gehen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Und sie sagt, ja doch, ich sei müde. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht müde, ich will lesen. Und dann habe ich mehrfach gesagt, I just wanna read, okay. Und dann hat sie mich wirklich angefasst. Dann stand sie hinter mir und habe mich von hinten umarmt. Ne? Oh. Und ich saß so da und habe gedacht, okay. Und habe irgendwann, und dann war ich wirklich, und dann war ich in einem solchen moralischen Dilemma. Und dann stand die wirklich so neben mir, dass ich irgendwann aufstehen musste, um mich aus dieser Umarmung von hinten zu befreien, bis sie dann irgendwann gegangen ist. Und dann habe ich wirklich, ich mache das selten, dann bin ich wirklich an die Rezeption gegangen und habe gesagt, pass mal auf, Leute, wenn ich das machen würde, als Mann, ich würde hochkant aus der Bar rausfliegen. Aber ich war in einem solchen moralischen Dilemma, weil ich natürlich dachte, scheiße, ich wollte das nicht jemandem, der Barkeeper, sagen, weil es mir so peinlich gewesen wäre, jetzt das zu petzen. Andererseits dachte ich, scheiße, eine schwarze Frau, bist du jetzt Rassist? Bist du jetzt im Verdacht, in den Rassismusverdacht zu geraten? Sag bloß kein falsches Wort, sag nichts. Aber es war so aufdringlich, dass ich echt dachte, keine Ahnung, wenn das ein Typ gemacht hätte, da wäre ich kurz davor gewesen, dem einen runterzuhauen. Aber da war ich natürlich, ich war wirklich in einem totalen Dilemma und ich fand mich auch so habe mich auch so schlecht gefühlt, dann an die Rezeption zu gehen und mich zu beschweren. Und dann habe ich wirklich zu den Rezeptionisten gesagt, pass mal auf, weil die haben dann so getan, ja, aber das gibt's ja, aber wissen Sie das nicht, dass das gibt in Hotels? Natürlich weiß ich das. Ich bin fucking 100 Nächte jedes Jahr im Hotel und ich erlebe das ständig, aber ich werde nie von Prostituierten angesprochen, weil ich auch kein Interesse an ihnen habe und es auch nicht will. Und ich habe keine Lust, von ihnen belagert zu werden. Und ich sage, pass, wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr müsst eure Prostituierten erziehen. Das ist das, was ihr machen müsst. Und dann bin ich stinksauer in mein Bett gegangen. Aber es war wirklich eine Grenzsituation, weil ich so dachte, naja, so fühlen sich sicher viele Frauen immer. Und ich fühle mich da nicht als Opfer oder so. Ich fand es einfach nur unangenehm. Und ich fand es einfach nur eklig, weil ich nicht von Menschen berührt werden möchte, die ich mir nicht ausgesucht habe. Mhm. Und es war aufgrund dieser Konstellation wirklich ein Dilemma. Weil ich andauernd dachte, oh Gott, ist eine schwarze Frau. Und dachte ich, aber ist es nicht viel rassistischer, überhaupt darüber nachzudenken, welche Hautfarbe sie hat? Ist es nicht egal? Ist sie nicht genauso zu behandeln wie eine weiße Frau? Und es war richtig Nervenstress, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, was du mich fragst, aber mir fällt dazu eine Geschichte ein, die ich selber erlebt habe.
Ich wollte dich gar nichts fragen. Ich wollte eigentlich nur diese Geschichte erzählen, weil es halt so alle Dilemmata auf einmal auf den Punkt bringt. Als Mann in so einer Art und Weise angemacht zu werden, ich meine, viele Männer freuen sich einfach drüber, wenn sie angegraben werden. Ist auch schön, aber jetzt von einer Prostituierten will ich auch nicht angegraben werden, weil erstens, ich bin kein Kunde und zweitens, es ist natürlich auch kein Kompliment. Und weil die will halt Geld verdienen. Okay, fair enough, darf sie gerne tun, aber gern mit anderen. Und weil so alle Dilemmata zusammenkamen. Mann, der angegraben wird, sich als Opfer fühlt, sich aber nicht als Opfer fühlen will, gleichzeitig die Frau sieht, denkt, oh Gott, andere Hautfarbe und zugleich aber denkt, ich will mich jetzt auch nicht so billig beschweren und zum Dritten sagen, befreien Sie mich bitte von dieser Person. Das muss ich irgendwie selber hinkriegen. So, jetzt du.
Na, mir fallen da zwei Geschichten ein, die ähnlich sind. Also die, ich kenne das, was du beschreibst, dieses einmal eine Grenze ziehen und dann verliert die andere Person ihre Würde. Ne? Also so die hat keine Kontrolle mehr. Die bekommt nicht mehr mit, dass das eigentlich total durch ist, was sie macht. Und dass es nur noch Abwehr ist, was sie bekommt. Das habe ich einmal erlebt. Ich hatte mal ein Date, vor Jahren, ein Tinder-Date übrigens. Und wir waren verabredet in der Cocktailbar in Berlin. Und ich war aber so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es Neugier war oder so. Ich war nicht wirklich drauf dafür. Ich habe es irgendwie schon fast bereut, als ich da war. Und es war mir auch peinlich und unangenehm. Und Tinder war sowieso, wo bist du gelandet? Hast ein Tinder-Date, Alter. Na, und dann kam die Frau rein und die war schon angeschickert. Und sagte als allerersten Satz, wenn ich trinke, werde ich immer unglaublich horny. Und es hat mich total abgestoßen. Es war so, ja. Es hat mich einfach nur abgestoßen. Und ich war von der ersten Sekunde an, war ich anti und wollte gehen. Und habe so gesagt, ja, wir haben dann so einen ganz peinlichen Smalltalk gehabt. Was machst du so? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob sie mich kannte oder so. Und ich habe dann gesagt, ja, ich muss weg. Ich habe einen Termin. Ich habe irgendwie, ist noch was reingekommen, was vollkommen durchschaubar war. Und dann sagte sie, kann ich dir nicht wenigstens vorher noch einen blasen? Oh. Und dann war es durch. Weißt du, dann war so, weißt du, ich gebe zu, ich lasse mir auch gerne einen blasen. Das ist nicht das Problem. Aber nicht so. Ja, also das war so billig einfach. Und ich war dann so, nee, sorry. Und sie hakte dann auch nach und sagte so, warum denn nicht? Und ich so, ey, bitte frag nicht, bitte. Und dann sagt sie, aber hier, lass uns doch. Und dann fing sie so, wie du es erzählt hast, an mir rumzuzubbeln und sagte, komm, lass uns aufs Klo gehen. Ich blase dir ganz kurz und dann ist auch okay. Und ich so, ey, bitte, hör bitte auf. Das wird immer peinlicher. Und dann artete das auch so aus. Und dann sagte sie, lass uns doch zu dir fahren. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, pass auf, es gibt wirklich ein Problem. Und sie sagte, was denn? Und dann habe ich gesagt, ich stehe nicht auf Frauen. Und dann hat sie es erst kapiert, nachdem ich selbst mich zum Schwulen erklärt habe. Dann hat sie es total kapiert und sagte, ach so, okay, nee, alles klar. Hat auch nicht gefragt, warum hast du dann ein Tinder-Date, was ja naheliegend gewesen wäre. Aber so bin ich aus dieser Situation rausgekommen. Und die andere Geschichte ist zu heikel, die erzähle ich nicht. Das ist zu heikel.
Okay, aber das ist der Stichwort. Das hätte ich sagen müssen. Natürlich, damit wäre ich aus allem raus gewesen.
Ja, das war ultimativ, da bin ich raus gewesen, ja.
Genau, das hätte ich an dem Tag machen müssen. Ich hätte einfach hingehen müssen und sagen müssen, sorry, was willst du von mir? Tut mir leid, ich stehe nicht auf Frauen, ich will das nicht. Tut mir leid, dann wäre es vielleicht vorbei gewesen. Aber vielleicht hätte sie es auch dann nicht. Vielleicht hätte sie dann irgendwie einen Kollegen vorbeigeschickt oder so. Ja. Aber
ja, aber
das ist gut, das merke ich mir.
Um dein moralisches Dilemma vielleicht mal kurz aufzugreifen. Also, dass sie schwarz ist, würde für mich gar keine Rolle spielen. Ich hätte den Gedanken gar nicht gehabt, dass das rassistisch ist, sie abzulehnen. Mhm. Also, ich finde das schon
rassistisch. Nee, nicht abzulehnen, sondern
darüber nachzudenken, ob es rassistisch ist.
Ja, das meinte ich doch. Genau, das meinte ich doch. Und nicht sie abzulehnen. Abgelehnt hätte ich sie sowieso. Das ist mir scheißegal. Okay, nein, sich zu wehren gegen die Aufdringlichkeit in einer anderen Art und Weise, als man es sonst getan hätte. Und du hast ja recht, darin liegt ja auch schon wieder ein rassistischer Kerngedanke, den ich ja auch nicht haben will.
Ja, also dass du denkst, muss ich sie mit Samthandschuhen anfassen, weil sie ja schwarz ist. Nee,
Oder wird es mir so ausgelegt? Vielleicht wird es mir so ausgelegt. Sage ich jetzt einen falschen Satz oder ein falsches Wort und dann, ne, also wird, das ist, glaube ich, eher die Sorge.
Ja. Das andere, ich würde das auf eine Ebene stellen. Das ist eine Übergriffigkeit, eine sexuelle, so wie ich das auch ganz oft in anderen Zusammenhängen erlebe und Frauen sich da manchmal Dinge anmaßen, die sie bei Männern verurteilen. Also Anzüglichkeiten im Sprachgebrauch. Ich finde zum Beispiel auch so sehr sexistisch, wenn eine Frau sagt, ich brauche jetzt mal einen Kerl, der mir hilft. Ja, ich brauche jetzt mal einen starken Kerl, der mir hilft, den Koffer hier hochzu. Ich denke so, das ist echt sexistisch, ja. Ich bin erstens kein starker Kerl und zweitens, selbst wenn ich wäre, wäre ich nicht per Geschlecht dazu verpflichtet, deinen Koffer da hochzuschleppen. Also das gibt's ganz, ganz, ganz oft und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das dann auch zu thematisieren und zu sagen, das belästigt mich, das stört mich, das will ich nicht. Aber das Letzte, dass das Hotel so reagiert, finde ich ja krass. Dass sie sagen, wie kennen sie das nicht so? What? Wo sind wir denn hier? Ist es hier ein Puff
gesagt,
oder was?
Genau, die haben auch zu mir gesagt, Entschuldigung, aber wir können die nicht zurechtweisen. Die Prostituierten sind ja nicht bei uns angestellt. Das sind ja keine Hotelmitarbeiter. Und ich so, okay, ja, das denke ich mir schon. Aber auch wenn die irgendwie freie Mitarbeiter sind oder auf selbstständigen Basis hier arbeiten, dann sind sie doch in euren Räumen und dann könnt ihr ihnen vielleicht bisschen schon die Hausordnung erklären, würdet ihr mir ja auch erklären, auch ohne, dass ich ein Callboy bin.
Ja, aber das ist ein Thema, ich würde mal sagen, das Vernachlässigen der Sorgsamkeit, das ist ein Thema, das man ja in vielen anderen Bereichen auch erlebt. Ich habe es gerade gestern erlebt. Ich habe in Hagen gespielt. Sehr empfehlenswert. Und während ich spiele, höre ich aus dem seitlichen Gang bestimmt so eine Viertelstunde ganz lautes Gebrabbel, ja, Leute, die sich
Wann kommt Kabarett? Wann kommt Kabarett?
Nee, hinter der Bühne, hinter der Bühne.
Ah, okay, okay.
Bis ich irgendwann merke, da sitzen Leute hinter der Bühne und unterhalten sich ganz laut. Also offensichtlich sich überhaupt nicht dessen bewusst, dass da eine Vorstellung stattfindet. Und dann bin ich aus der Vorstellung raus hinter die Bühne und habe geschrien, könnt ihr bitte die Schnauze halten? Hier ist gerade eine Vorstellung. Und da habe ich auch so gedacht, eigentlich war das nicht mein Job. Das hätte der Veranstalter oder die Security tun müssen. So wie in deinem Hotel ja auch das Hotel hätte sagen müssen, hallo, Prostitution in unserem Hotel ist nicht erlaubt. Ne? Aber die wussten ja, dass sie eine Prostituierte ist. Das finde ich ja doppelt und dreifach hart.
Und die Barleute haben ja auch gesehen, wie die mich da umschwänzelt hat und haben gesehen, dass ich da sitze und irgendwie mein Zeug habe und wirklich nicht auf Kontakt aus war. Und es war denen scheißegal. Haben sie mir auch gesagt, ja, da hätten sie sich halt ans Barpersonal wenden müssen. Und ich gesagt, ja, ich weiß, aber ich wollte jetzt auch nicht hier einen Aufstand machen. Hier, befreit mich mal hier von der Dame. Und wenn sie denn nicht da ankommen, mit deinem Italiener Bäcker. Und so, aber naja, auf jeden Fall eine sehr interessante Begegnung.
Ja. Ja, du warst viel unterwegs, ne? Zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz, um auf deine Erfolge zu sprechen zu kommen. Ich habe deine Show gesehen, ich habe deine Videos auf Instagram gesehen. Hast du viel signiert oder hast du nur so getan, als ob?
Doch, ich habe wirklich viel signiert. Es war so in den ersten 5-6 Minuten war es ein bisschen langsam und dann habe ich halt angefangen, Instagram-Videos zu drehen, weil ich es einfach so doof fand, an einem Stand auf der Buchmesse zu sitzen und nichts zu tun zu haben. Und danach hat es wirklich schön angezogen. Es waren wirklich sehr nette Begegnungen, sehr nette Leute, viele, viele Leute, die auch unseren Podcast hören und die zu mir kamen und sagen, wie sie das lieben und dass sie das jede Woche hören und wie wichtig wir für sie sind, sage ich jetzt mal, um uns beide hier auch mal zu loben. Es war wirklich so. Und dann habe ich wirklich sehr viel signiert und deswegen habe ich dann auch mit den Leuten dann irgendwann Videos gemacht, weil allein hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit.
Wie fühlst du dich denn dabei? Das habe ich mich gefragt. Wie geht's dir im Moment?
Was?
Wie allgemein,
wie es
im Moment geht. Wie fühlst du dich? So, umreiß mal deinen Zustand.
Mein Zustand ist, ich würde sagen, mir geht es sehr gut, aber ich fühle mich sehr konzentriert, weil es einfach sehr viel ist und weil das alles ja auch gemacht und bearbeitet werden muss und vorbereitet werden muss. Und insofern fühle ich mich eigentlich eher in so einer recht hohen Taktung, die ich abzuarbeiten habe, weil es gewisse Notwendigkeiten gibt, die jetzt einfach da sind, auch durch Sendung und so. Aber es geht mir wirklich, es geht mir gut. Ich würde sagen, es geht mir gut, aber ich bin jetzt nicht irgendwie auf Wolke 7 schwebend oder so, sondern...
Das ist kein Rausch.
Nee, dafür ist es alles viel zu konzentriert und die Phasen des Rauschs hatte ich früher. Das habe ich heute noch nicht mehr so. So jung bin ich ja auch nicht mehr. Heute sehe ich das alles wesentlich ruhiger und vielleicht auch ein bisschen professioneller, abgeklärter, aber trotzdem macht's Freude. Also das Abgeklärtsein mindert nicht die Freude und die Energie.
Ja, ich hatte noch ein Thema, das wir aber heute nicht mehr besprechen können, weil es zu ausführlich wäre. Ich habe ein Interview gesehen mit unserem Kollegen Marek Fies in einem Format von Eingullan. Kennst du Eingullan?
Nein, kenne ich gar nicht.
Eingullan, das ist ein Mädchen, eine Frau, weiß nicht wie alt sie ist, 28, 29, die so Reportagen macht und in einer bestimmten Szene so als rechte Influencerin gesehen wird. Und die hat ein Interview gemacht mit Marek Fies. Und Marek hat sehr viel erzählt, so über die Vergangenheit. Er hat ja wirklich schwere Krisen erlebt. Und deswegen dachte ich, ich wollte mit dir mal über die Machenschaften hinter den Kulissen des TV-Business sprechen. Und unter anderem auch mal über Brainpool, die Geschichte von Brainpool, die ja diese Woche auch in den Medien waren, weil Stefan Raab und Banijay, die große Produktionsfirma, die Brainpool übernommen hat, sich getrennt haben. Und das ist wirklich, da können wir eine ganze Folge drüber machen, oder?
Ja, das können wir mal machen. Das machen wir in einer der nächsten Wochen. Wir müssen auch mal noch ein Sushi-Essen ausmachen. Das machen wir
privat, aber das zeichnen wir natürlich auf. Wie geht's dir mit dem nahenden Ende unseres Podcast-Zeitalters? Letzte Frage zum Schluss.
Tatsächlich, ich glaube, ambivalent. Also auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr schade, weil ich gerade so wie heute wieder merke, wir haben uns echt einfach noch immer sehr viel zu erzählen. Ich höre dir gerne zu, ich erzähle dir gern, es ist sehr lebendig. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns wiederholen oder langweilig sind oder immer wieder das Gleiche sagen, sondern es ist bei uns beiden genug Bewegung drin und so passiert sehr viel und wir haben uns viel zu erzählen. Und es ist natürlich, wenn man so viel unterwegs ist, und ich hatte in der letzten Woche wirklich sehr viel Kontakt, auch mit unserem Publikum, überhaupt mit Publikum, mit Menschen, die sich für unsere und für meine Arbeit interessieren, und das dann so zu sehen, wie viele Leute auch kommen und sagen, hey, ich höre den Podcast und so, wie toll, und nehme da viel mit, das ist schon schön, dann habe ich so ein weinendes Auge. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen stolz, das Wort mag ich ja nicht, aber ja, finde ich es, habe ich großen Respekt vor uns, dass wir den richtigen Moment finden und eben nicht in die Gefahr geraten, es zu lang werden zu lassen, uns zu wiederholen und am Ende irgendwie so quasi aus dem Podcast-Studio rausgetragen zu werden, weil wir es nicht gemerkt haben, dass es längst vorbei ist und eigentlich nur noch Selbstgespräche miteinander führen. Insofern, das sind die beiden Seiten, die in mir sind. Ich würde sagen, die Melancholie überwiegt etwas, aber es ist so fast ausgeglichen.
Geht mir genauso. Und Melancholie wird immer mehr, ne? Je näher wir an das Ende kommen. Aber ich sehe es genauso wie du und ich finde, wir gehen ja nicht weg, wir sterben ja nicht, wir bleiben ja. Und wir werden sehen, was kommt. Und ich finde, manchmal muss man auch eine Zäsur machen und Dinge abschließen, um dann wieder Neues tun zu können. Und ich bin ganz sicher, dass wir beide ganz viele neue Dinge noch finden werden. Jeder für sich, aber vielleicht sogar auch zusammen. Und ja, darauf freue ich mich auch irgendwie.
Ja. Ich auch. Das kann ich nur genauso sagen. Ja, genau.
Gut, mein Lieber. Dann schön. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, meine Kritik an deiner Sendung war nicht zu öffentlich und zu
gar nicht.
Viel.
Nein,
ich bin da sehr vorsichtig. Ne, soll also nicht so rüberkommen, als hätte es mir nicht gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Ja, ja, ich weiß. Ich habe ja auch gesagt, das ist eine sehr gute und eine sehr veritable Kritik. Und ich danke dir, dass du so viel von dem verfolgst, was ich da mache. Und ja, danke.
Schön. Dann bis nächste Woche, mein Lieber. Mach's gut.
Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.